bin jetzt auch langsam zu alt, so, ich verstehe die Jugendsprache nicht mehr und was weiß ich. Ich mache jetzt einfach Musik über das, was mir im Herzen liegt, und das war zu dem Zeitpunkt vor allem der Tierschutz. Depressive Verstimmung oder Depressionen sind ja auch Nebenerscheinungen von ADHS, ich glaube schon.
Ah ja?
Ich glaube fest daran, dass in jedem Menschen was Gutes steckt, mit kleinen Ausnahmen.
Gibt es was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson?
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich bin so, so dankbar und freue mich von ganzem Herzen, heute PK so bei mir begrüßen zu dürfen. Auch bekannt unter PK, und ich darf ihn heute auch Kai nennen. Ich möchte an der Stelle sagen, es ist mir eine riesen, riesen Freude, ist, dass du heute da bist.
Dankeschön.
Ich verfolge ihn schon längere Zeit auf Instagram. Ich werde euch alles, worüber wir hier sprechen und was ich verlinken kann, unter dem Podcast verlinken. Und freue mich jetzt auf ein hoffentlich spannendes Gespräch. Und danke, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Danke. Wir starten direkt mit dem Fail der Woche. Was war dein Fail der Woche?
Und jetzt der Fail der Woche.
Wow, hätte ich mich drauf vorbereiten sollen, ha?
Nein, hättest du nicht. Genau darum geht's ja.
Fail der Woche. Ich muss sagen, alles, was die Woche schlimm war, Fail war, war eigentlich mit meinem Hund. Da hatten wir es ja vorhin davon, weil eine meiner Hündinnen krank ist und kein wirklicher Fail, aber die ganze Woche dreht sich eigentlich nur um die Gesundheit von meinem Hund und was da los ist. Deswegen, so einen richtigen Fail hatte ich nicht. Der Fail für mich gerade ist, dass es meinem Hund sehr schlecht geht. So.
Ja, das ist auch, den lasse ich stehen. Akzeptiere ich vollkommen. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du eine unheimlich laute Stimme hast für Tiere. Und du aber nicht einfach nur darüber redest, sondern du darüber rappst. Dazu möchte ich auch gleich kommen, aber vorher möchte ich gerne wissen, weil das weiß ich nicht, wer bist du? Wer ist Kai? Wie kommt es, dass Kai so eine große Stimme für Tiere hat? Aber nicht nur das, sondern du hast auch Songs, die unheimlich, also die sind wie so eine Art Therapie für Menschen, die gewisse Sachen haben, zum Beispiel die an Depressionen leiden oder die gerade eigentlich im Leben aufgeben wollen, die nicht weiter wissen. Deine Songs haben so eine Tiefe und sind so stark. Ich darf das sagen, weil ich betroffen bin und weil mir diese Songs so viel geben. Und darum bin ich auch so froh, dass du hier bist. Aber darum möchte ich auch wissen, wer bist du? Wie kam es dazu, dass du solche Lyrics schreibst?
Coole Frage auf jeden Fall. Und danke erstmal fürs Kompliment. Ich glaube, es ist so, das hat alles zu tun mit so einem Punkt im Leben, wo ich gesagt habe, jetzt ist mir die Außendarstellung egal. Und das war vor ein paar Jahren, wo ich einfach gesagt habe, jetzt ist es mir egal, ob ich mit der Musik erfolgreich werde oder nicht, weil ich es irgendwie über 10 Jahre versucht habe, mit der Musik was zu reißen und halt natürlich, wie es viele machen, dann Sachen kopiert oder über Sachen gerappt, die man gar nicht lebt, die man gar nicht ist, sich irgendwie besser darstellen, als man ist. Und dann vor ein paar Jahren habe ich dann entschieden, ist mir jetzt egal, es wird eh nichts mehr. Ich bin jetzt auch langsam zu alt, so, ich verstehe die Jugendsprache nicht mehr und was weiß ich. Ich mache jetzt einfach Musik über das, was mir im Herzen liegt. Und das war zu dem Zeitpunkt vor allem der Tierschutz, ist es heute immer noch. Und dann habe ich angefangen, darüber Musik zu machen, was dann extrem gut funktioniert hat. Die Leute haben es gehört, wo ich sehr geschockt war und mich sehr gefreut hat, aber. Und im Zuge dessen habe ich dann natürlich auch über die anderen Sachen gerappt, die mich bewegt haben. Und das sind eben genau so Themen wie mentale Gesundheit, Depression. Und die meisten Songs, zum Beispiel wie der Song Depression, sind entstanden in den Lebensphasen, wo das auch akut war bei mir. Und ich habe jetzt schon lange keine depressive Episode mehr gehabt. So. Die letzte war eben 2023, wo der Song rauskam. Und da war also, dass es mir so richtig schlecht ging. Und da, ich habe mir davor schon immer gesagt, wenn ich irgendwann in meinem Leben wieder so tief bin, irgendwie mental, dann muss ich den Moment nutzen und was schreiben, sobald ich mich aufraffen kann. Und dann habe ich, ich lag dann 3 Wochen wirklich komplett flach. Es war so, ich lag nur im Bett, also es ging mir richtig schlecht. Notfalltermin beim Psychologen gehabt und alles mögliche, Antidepressiva bekommen, nicht genommen, weil ich da immer tierische Angst davor hatte für sowas. Und immer gedacht, ich schaff's das selber raus und tralala. Und an dem ersten Tag, wo ich gemerkt habe, ich kann irgendwas machen, habe ich mich hingesetzt und habe den Song geschrieben, so mit allen Emotionen, die ich halt wirklich da hatte. Und ich glaube, deswegen ist gerade der Song Depression, ist ja auch mit Abstand mein erfolgreichster Song. Ich glaube, deswegen ist der auch so für Betroffene so, so wichtig und cool. Und wir haben viele Leute, die betroffen sind, danach geschrieben, wie sehr sie sich verstanden fühlen. Zum Beispiel auch mein Vater, was für mich ganz krass war, weil der auch an schweren Depressionen gelitten hat. Und ja, ich glaube, es war halt dieser Moment der Entscheidung, wo ich gesagt habe, aber jetzt soll alles echt sein, was eben vor ein paar Jahren war. Und der hat das so gemacht, wie es halt heute ist. Ne?
Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieser Song ist so krass. Und es ist auch so krass, dass ich, ich habe ein bisschen was über dich versucht in Erfahrung zu bringen. Ich bin echt gerührt von dem Song, deswegen. Und du hast auch mal gesagt, dass du eigentlich nie eine Therapie gemacht hast, eine richtige. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie kann jemand, der nie eine richtige Therapie gemacht hat, also so eine längere, so eine Komplexität in einen Song bringen und ganz genau erklären, wie es sich nämlich anfühlt, weil du sagst da so auf den Punkt gebracht eigentlich alles, was in einer Depression stattfindet. So.
Ich hatte Therapie, aber als Kind. Also das, ich hatte längere Therapie, aber als Kind ADHS-Therapie, aber das zähle ich nicht dazu, weil das waren so Sachen, wie lerne ich richtig, ich stelle mir eine Eieruhr, wie lange ich lerne und dann darf ich Pause machen. Also es war jetzt nichts, nicht wo ich sage, ich wurde da richtig therapiert, sondern halt so eine Jugendtherapie. Und ich hätte auch gerne Therapie gehabt zwischenzeitlich, ich habe mich immer wieder drum bemüht, aber es ist in Deutschland nicht so einfach und ich weiß, wenn man, es gibt Möglichkeiten auch, dass man über die Krankenkasse Hilfe bekommt, dies und das, aber dann kommt immer wieder dieses ADHS-Ding, wo man dann eben sich doch nicht so arg drum bemüht. Und ich habe einfach nie einen Therapieplatz bekommen. Als ich damals den Notfalltermin beim Psychologen hatte, wollte ich auch um eine Therapie bitten. Und er hat mir dann eben Antidepressiva verschrieben und gesagt, erstmal versuchen wir es damit. Also das ist so, ich habe eher immer so, der Weg war mir immer zu weit oder zu anstrengend, um an eine Therapie zu kommen. Vielleicht war ich auch zu, vielleicht hatte ich auch Pech, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass ich mich schon, das hört sich vielleicht für viele, die Therapie machen oder für Experten vielleicht blöd an, aber ich glaube, ich habe mich schon oft selber erfolgreich therapiert, aber im Sinne von einfach Sachen aufgearbeitet. So, es gibt einen Punkt in meinem Leben, das habe ich noch nie erzählt, aber ich erzähle es jetzt auch, das ist sehr persönlich, aber ich habe mich lange gefragt, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich immer diese Angst habe, dass ich es Leuten nicht recht mache, dass die Leute mich nicht leiden können. Und das habe ich heute nicht mehr, das hatte ich aber mein ganzes Leben. Und dann habe ich irgendwann mit meiner Mutter mal darüber gesprochen und dann ist mir so ein Gedanke gekommen. Wir sind damals aufgewachsen bei einem Mehrgenerationenhaushalt mit meinen Großeltern und ich habe eigentlich die meiste Zeit in meiner Kindheit bei den Großeltern verbracht, weil die Eltern arbeiten waren. Und dann habe ich irgendwann meine Mutter gefragt, sag mal, hatte die Oma eigentlich was gegen mich? Und dann hat sie gesagt, ja, schon irgendwie. Und dann ist mir voll viel klar geworden, weil meine Geschwister waren immer sehr beliebt bei meiner Oma und ich nicht so. Und das fing schon an, als ich ein Baby war. Da hat meine Oma gesagt, den brauchst du mir nicht mehr geben, der guckt immer so böse. Ja.
Oh, krass.
Und ich nehme mir das gar nicht mal so übel, weil das ist die ist in der Nachkriegszeit aufgewachsen, es ist halt eine sehr taffe Frau gewesen und die hat trotzdem sich beste Mühe gegeben, mir alles zu geben und dies und das. Aber ich habe schon immer gemerkt, dass alles, was ich mache, ist irgendwie schlecht und falsch. Und da ich mir lange Haare wachsen lassen, muss ich mir jeden Tag anhören, wie schlimm das ist, ein Mann mit langen Haaren und tralala. Und irgendwann werde ich eine Glatze deswegen bekommen. Sie hatte recht, aber ich glaube nicht, dass sie eine lange Haare lang.
Oh je.
Und ich glaube, das zu wissen und dann da mir Gedanken drüber zu machen, das war irgendwie schmerzhaft so, aber trotzdem hat das geholfen, zu verstehen, warum ich in der Kindheit so war. Und auch wenn wir irgendwo zu Besuch bei Verwandten waren, die haben Teller weggeräumt und so, als ich schon ganz klein war, weil die Angst hatten, dass ich die runterschmeiß. Berechtigte Angst. So, weil ich wirklich, ich war halt ein ADHS-Kind. Ich war halt wirklich immer auf Zack, aber mein ganzes Umfeld hat es nicht so nicht so cool gefunden. Bei uns war halt eher so scharfe Hieslebauer, weißt, schwäbischer Lifestyle und man muss in der Schule gut aufpassen, dass was aus einem wird. Und das war halt nicht meine Welt so. Aber die Welt von meinem Umfeld, außer von meiner Mutter und von meinem Opa. Die zwei haben mich immer verstanden. Und das war auch meine Base, warum ich nie abgerutscht bin, sage ich heute. Weil ich habe viel Scheiß in meiner Jugend gemacht und mit vielen schlechten Leuten Kontakt gehabt, aber ich hatte immer dieses sichere Zuhause bei meiner Mutter und bei meinem Opa, wo ich immer gesehen habe, auch bei meinem Vater, also nichts Schlechtes gegen meinen Vater, aber er hat mich nicht so verstanden wie meine Mutter. Mhm. Trotzdem ist das Verhältnis super zu meinem Vater und war es auch damals. Und ich habe andere Freunde in meinem direkten Umfeld, die abgerutscht sind oder, also einer fällt mir ganz arg ein, der ist aber wieder mittlerweile voll im Leben und alles gut, aber der hatte auch eine krasse Zeit und manche, die auch nicht mehr rausgekommen sind. Und ich glaube, ohne diese zwei Menschen, also ohne meine Mutter und ohne meinen Opa, dann wäre ich auch in die Richtung gegangen. Und ich habe die Frage mittlerweile schon vergessen, weil ich jetzt so viel erzählt habe.
Nein, alles richtig. Wie es dazu kam, dass du den Song Depressionen so auf den Punkt bringt, schreiben konntest. Aber das hast du ja gerade.
Das habe ich ja weit aufgeholt, ja.
Aber das hast du sehr gut aufgeholt. Ist deine Mama immer noch so da und stärkt dich und supportet dich? Also
ja, 100%. Also meine Mutter ist super Verhältnis. Also mit ihr wohnt auch in der Nähe.
Schön.
Und wir hatten eine Zeit lang keinen Kontakt. Das war, als meine Eltern sich getrennt haben, 2009, glaube ich. Da war ich meiner Mutter sehr böse, weil sie gegangen ist. Und auch der neue Partner, den sie hatte, mir nicht gepasst hat. Das waren 2-3 Jahre, wo wir keinen Kontakt hatten.
Ja, aber so eine Sache muss sich ja auch erstmal fügen, egal wie alt man ist.
Ja, voll.
Man muss sich erstmal daran gewöhnen und erstmal da reinwachsen.
Also ja. Das
ist okay.
Aber den Partner hätte ich auch heute nicht akzeptiert, den gibt's aber zum Glück nicht mehr. Und sie ist mittlerweile wieder verheiratet und ihr Mann jetzt ist super und Verhältnis ist super. Also die ganze Familie, jeder versteht sich mit jedem, es gibt kein böses Blut irgendwie in der Familie
schön.
Oder so, ja.
Das ist voll wichtig. Du sagtest, 2023 war die letzte Phase, wo du in so einem schwarzen Loch warst. Gab es davor häufiger so eine Phasen?
Mhm, also als Kind öfter, da war es mir aber nicht so bewusst, da war ich halt einfach traurig für mich und wenn ich heute drüber nachdenke, sehe ich schon, was da los war. Also da ging es mir wirklich schlecht teilweise. Und dann in der Jugend immer wieder, aber nicht so schlimm wie jetzt im Erwachsenenalter, wo ich wirklich mal mehrere Wochen irgendwie komplett raus war. Und dann mit 19 habe ich einen riesen Fehler gemacht. Da habe ich das erste und das letzte Mal Drogen genommen.
Waren das diese Samen?
Ja. War krass, was du alles weißt, ey.
Ey, das ist auch so eine heftige Geschichte, Leute. Ich werde euch die Geschichte auf jeden Fall in voller Länge hier drunter verlinken. Dann könnt ihr euch das mal anhören.
Perfekt, dann machen wir es so. Dann muss ich nicht alles erzählen.
Aber du kannst es gerne kurz zusammenfassen, so anteasern, damit die Leute sich auf jeden Fall geben.
Im Podcast habe ich es erzählt, ne? Hawaiianische Holzrosensamen habe ich genommen. Und das konntest du legal kaufen. So, und jemand hat mir gesagt, hey, bist du experimentierfreudig, willst du das machen? Und ich hatte voll Angst davor, wollte aber trotzdem irgendwie nicht jetzt wirken wie eine Angsthase, der sich das nicht traut.
Aber ganz kurz, du hast vorher und auch danach und generell nicht stark getrunken.
Nein.
Also du hast getrunken, Alkohol,
auch, ja,
du früher, hast auch gekifft, nicht. Aber mehr ja, nicht.
Genau, okay. Aber auch alles ist sehr lang her. Also weder, ich mache, außer Zigaretten nehme ich gar keine.
Ja, Probe. Nee, darum, ich wollte nur, dass man jetzt nicht denkt, so okay, es war wirklich diese eine Erfahrung,
genau.
Mit harten Drogen.
Genau, und es war ja eigentlich nicht mal es war wie gesagt frei verkäuflich und du hast dich quasi mit diesen Samen vergiftet, um so einen Zustand wie auf Ayahuasca, LSD oder sowas nachzuempfinden.
Aber du hattest eine harte Erfahrung damit.
Ich hatte eine harte Erfahrung damit, ja. Und ich war die Nacht dann auf der Intensivstation. Den Rest, also was dazwischen passiert ist, könnt ihr euch dann anschauen unter dem Link. Und danach hatte ich jahrelang Panikattacken. Und das ist auch spannend, weil ich, als ich die bekommen habe, die erste in dieser Nacht, da habe ich gedacht, so scheiße, die hatte ich das letzte Mal nämlich als Kind.
Du hast dich daran erinnert, dass du das als Kind hattest?
Genau. Und als Kind, also ich hatte das vergessen, dass ich als Kind sowas hatte. Und als Kind checkst du es ja auch nicht so, dass es eine Panikattacke ist. Und als Kind hatte ich halt Angst. Da bin ich nachts in der Küche gesessen und habe geheult. So laut, dass meine Mutter mich hört, dass sie kommt. Und dann ging es wieder.
Ja, ja.
Und dann mit so absurden Sachen wie, da ist eine Schnarke in meinem Zimmer. Und ich weiß nicht, warum ich die hatte. Und ich weiß, also damals hat man sich halt nicht damit auseinandergesetzt. Aber dann hatte ich sie wieder. Und ab dieser Nacht hatte ich sie über Jahre regelmäßig. Und damit sind ganz viele psychische Laster gekommen. Eben auch diese depressiven Episoden und so. Und ich weiß nicht, warum dass das so krass ausgelöst hat. Bis heute nicht. Aber so 2-3 Jahre nach dieser Erfahrung ging es mir richtig schlecht. Und ich hatte auch gute Phasen, aber ich hatte also mindestens 2-3 Mal die Woche eine Panikattacke. Und das war
Therapie.
Ja, das war Horror. Und ich habe auch Zeiten gehabt. Ich habe nie irgendwelche Suizidgedanken oder so gehabt. Aber ich habe schon eine Zeit gedacht, ich kann so nicht mein ganzes Leben leben mit den Panikattacken.
Ich verstehe dich.
Ja, weil also jeder, der das hatte, und ich gehe davon aus, du auch, so wie du sagst, jeder, der wirklich mal Panikattacken hatte, der weiß, wie furchtbar das ist und wie, also ich bin so gottfroh, dass ich das nicht mehr habe. Und witzigerweise war es bei mir ja so, dass ich, seit wann ich keine Panikattacken mehr habe, ist circa 3 Jahre nach dieser Nacht eben, da habe ich mit bei der Arbeit mit jemand gesprochen, die gesagt hat, die hatte auch Panikattacken früher, die hat es aber in den Griff bekommen mit Atemübungen. Und seit diesem Gespräch habe ich keine Panikattacke mehr gehabt, weil ich irgendwie in meinem Kopf wusste, ich muss sie nicht haben, weil ich immer dachte, es ist unabwendbar. Und für mich, ich weiß, dass es nicht für jeden geht und nicht logischerweise, für mich war das so ein Ding, immer wenn ich gemerkt habe, es baut sich was auf, dann habe ich tief durchgeatmet, ohne zu wissen, was für Atemübungen machen muss, aber einfach versucht, kontrolliert zu atmen. Und ich konnte es abwenden. Und ich hatte seit diesem Tag nur noch eine einzige Panikattacke, und das war 2023, wo ich danach in dieses Loch gefallen ist. Ich weiß auch nicht, warum das immer so zusammenhängt bei mir. Gibt es bestimmt irgendeine logische Erklärung. Und das war die einzige. Und jetzt seit 2023, seit ziemlich genau 3 Jahren, gar nichts mehr gehabt.
Gut. Ja, so gut.
Ja, also man hat natürlich immer wieder so Phasen.
Ja, aber nicht so dramatisch.
Nee, absolut nicht.
Wie ist denn das? Also, weil ich muss jetzt ein bisschen mischen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Wenn ich mir dein Inhalt anschaue, also du machst dich ja unheimlich stark für Tiere und für das Leid der Tiere. Darüber werden wir auf jeden Fall noch mehr reden gleich, aber Wie ist denn das? Also ich meine, ganz ehrlich, alleine bei dem, was du da teilweise postest und alleine bei Dingen, die andere Leute posten, halt auch Freunde von mir, allen voran DJ Reef und Debo, ich muss manchmal bei deren Stories echt skippen, nicht weil ich dafür nicht... es ist zu doll. Es ist, es fickt meinen Kopf. Ich könnte direkt heulen. Es ist für mich wirklich ganz, ganz schlimm. Und auch bei manchen von deinen Raps, wo du den Tieren dann eine Stimme gibst in dem, was du sagst und in dem, wie du Menschen darauf aufmerksam machst. Ey, es ist überhaupt nicht geil, was du hier gerade machst. Das geht mir wahnsinnig nah. Es ist wirklich doll zu ertragen. Wie ist denn das für dich, wenn du dieses ganze Leid siehst? Das ist ja auch deine Arbeit. Das ist ja deine, wie soll ich sagen, du nimmst ja auch deine Energie und gibst sie denen. Aber wie ist das vereinbar? Weil macht dich das nicht depressiv? Macht dich das nicht völlig fertig?
Also erstmal meine Arbeit ist es eigentlich nicht, weil... mit Tierschutz verdienst du kein Geld. Das ist immer wichtig zu sagen, weil viele denken, man macht das für Geld und dies und das. Keiner monetarisiert dich für Tierschutz, für solche
Deine
Bilder.
Passion?
Und Ja, es ist das. Natürlich baue ich damit auch ein Stück weit meine Marke auf, wo ich dann Geld damit verdiene. Aber wirklich der Tierschutz, der ist eher kontraproduktiv für monetäre Zwecke. Ja. Aber trotzdem trägt es natürlich einen Teil dazu bei. Für mich ist es eine Zeit lang auch schwer gewesen, natürlich, und ich auch gut, dass du das sagst, weil ich meine, jeder, der die Bilder sieht und nichts fühlt, hat ja keine Empathie.
Es geht nicht.
Ja, ja.
Es geht nicht. Du kannst dabei nicht nichts fühlen. Es geht nicht.
Und mittlerweile ist es für mich aber so, dass ich, wenn es so um Thema Nutztiere in Anführungszeichen geht, natürlich mag ich den Begriff nicht so, aber dass wir alle verstehen, um was es geht, ist für mich nicht mehr schlimm zu sehen, zumindest nicht auf Videomaterial, weil ich ein Stück weit abgestumpft bin natürlich, weil wenn man halt sich jeden Tag damit beschäftigt, natürlich ist es irgendwann, man lernt irgendwann auch wegzuschauen, und für mich gibt's immer so eine Regel, egal wo ich bin, was ich mache, ich schaue den Tieren nicht in die Augen, so gut es geht.
Echt, ja?
Ja, weil sonst kannst du das ja nicht machen. Und ich kenne auch noch viel, viel abgewichstere, ich sag's dann so, Tierrechtsaktivisten, die auf Recherche gehen in Ställe und so, die wirklich gefühlt nichts mehr in sich haben, was irgendwie, aber das musst du ja haben, weil sonst funktioniert's nicht. Und für mich ist es gerade bei den Tieren, bei Kühen, Schweinen, Hühnern, ich kann das sehen, weil ich weiß, ich bin kein Teil davon, so, weil ich vegan lebe und weil ich, mein Bruder sagt immer zu mir, oh, er kann sich die Bilder nicht angucken. Sag ich, du musst es nicht, du bist vegan, warum solltest du dir das angucken müssen? Du hast damit nichts zu tun. Und das hilft mir sehr, dieses Wissen, und auch dieses, dass ich weiß, man kann nie sagen, wie viel tue ich wirklich für die Tiere, wie viele Leute sind durch mich vielleicht inspiriert worden, vegan zu leben oder etwas im Tierschutz zu tun. Aber ich weiß, dass meine Arbeit, nennen wir es so, die ich mache, mehr positiven Impact hat als meine Passion. Mehr positiven Impact hat als negativen. Und deswegen kann ich diese Bilder sehen, weil ich weiß, dass ich daran arbeite, dass es weniger wird. Und dann ist es für mich okay. Was ich heute immer noch schwer sehen kann und auch selbst wenn ich mit den Bildern arbeite, nicht richtig hinschaue, sind Tierversuche und alles mit Hunden. Hunde natürlich nichts anderes sind, aber wir sind halt einfach so erzogen, dass wir mit Hunden mehr Empathie haben, und es ist auch in mir natürlich noch drin. Und ich war jetzt auch durch die Aktion von Nathan Goldblatt, durch die Rumänien-Doku über die Tötungsstation, war ich jetzt wieder in Rumänien in Tötungsstation. Es ist schon schwer zu ertragen. Aber live ist es eh immer noch was anderes.
Ja, also für mich ist es live gar nicht vorstellbar, und auch, also visuell ist es für mich, also ich kann das nicht. Ich kann das nicht sehen, wenn man Hunde schlägt oder irgendwie mit einem Seil. Es geht nicht, ich bin da raus.
Aber es ist halt die Realität, und das ist das Problem. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, ich sage nicht, dass jeder diese Bilder dringend sehen muss, aber ich sage, wenn man sie nicht sehen kann, dann empfiehlt sich's auch, eben danach zu handeln. Wenn ich nicht sehen kann, wie Hunde getötet werden in Tötungsstationen, dann sollte man keinen Hund vom Züchter kaufen.
Achso, nein, das ist ja sowieso klar.
Also ja, genau. Ja, für die Mehrheit leider nicht klar. Und das ist eben das große Problem, weil ich in meiner Bubble, ich habe auch oft das Gefühl, mittlerweile haben es ja alle gecheckt. Aber es stimmt ja nicht. Es ist ja die Mehrheit, ist immer noch, wir holen einen vom Züchter, da wissen wir, was wir haben, dies und das.
Und also, du hast unseren Hund gerade gesehen. Der kommt aus Rumänien. Der wurde im Wald im Karton mit seinen Geschwistern ausgesetzt. Den haben wir natürlich von einer Tierrettungsstation.
Voll schön.
Und das würden wir auch jederzeit so machen, einfach nur, weil die anderen kriegen schon zu Hause. Das ist einfach so. Man muss auf jeden Fall, das war mir auf jeden Fall wichtig zu wissen, ob du, weil ich könnte das nicht. Ich würde daran zerbrechen, was du machst, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen wollte ich wissen, aber deine Erklärung ist für mich verständlich und nachvollziehbar, dass du da auch ein Stück weit abschaltest. Du hast auch gesagt, dass du ADHS hast.
Mhm.
Und du hast auch mal in einem anderen Format gesagt, dass du Ticks hast, was mir noch nie aufgefallen ist. Wann wurde das bei dir festgestellt und wie gehst du heute damit um? War das auch ein Grund für Depressionen oder war das etwas, womit du immer klargekommen bist und gesagt hast, ey, das bin ich, dazu stehe ich?
Gut, ADHS ist ja so ein, ADHS hat ja viele Nebenerscheinungen und zum Beispiel eine Tickstörung oder auch depressive Verstimmung oder Depression sind ja auch Nebenerscheinungen von ADHS. Ich glaube schon, dass meine ganze Psyche, für mich ist es mittlerweile, früher waren es, ich habe so viele Sachen, heute denke ich mir schon, ich habe halt so ein Klotz, der aber nicht nur negativ ist, so, also wo auch gerade ADHS, wo ich auch viel Positives mittlerweile rausziehe. ADHS wurde bei mir mit 11 diagnostiziert, glaube ich.
Aber es wurde richtig diagnostiziert, ja. Weil es ist ja so, als Mutter kriege ich halt mit, dass es ganz schnell heißt, so wenn ein Kind hyperaktiv ist oder so, okay, der hat ADHS, gib ihm mal ein paar Ritalin, dann wird er sich schon...
Gerade heutzutage finde ich das extrem...
Was ich ganz schlimm finde.
Ja,
was ich ganz und ich finde auch ADHS nicht schlimm. So, das ist ja keine... Das ist halt eine Krankheit und wenn man weiß, wie man mit den Kindern umzugehen hat, dann kann man das auch...
Krankheit, wenn du es Krankheit nennst, da kommen ganz viele gleich und sagen, es ist keine Krankheit.
Entschuldigung, es ist ein Symptom, welches man durchaus auch ohne Medikamente ganz gut in den Griff kriegt, indem man sich einfach die Zeit dafür nimmt, glaube ich.
Also ich sag bei, ich kenne mittlerweile ein paar Erwachsene, die ADHS-Medikamente nehmen und denen es viel besser geht. Das will ich auch niemand absprechen, dass es ihm damit besser geht. Ich entscheide mich bewusst dagegen. Ich habe als Kind Ritalin bekommen. Erst habe ich Medikinet bekommen, dann habe ich Ticks davon bekommen. Also die ersten Ticks, die ich hatte, die hatte ich von Medikinet. Und dann wurde ich umgestellt auf Strattera. Davon hatte ich keine, es sind meine Ticks besser geworden, aber ich habe, meine Lehrer meinten, es wirkt nicht mehr. Ich bin wieder so wie früher, also falsch in deren Augen. Und dann habe ich Ritalin bekommen und Ritalin hat den gleichen Wirkstoff wie Medikinet und dann sind meine Ticks wieder schlimmer geworden. Aber das wurde dann einfach so akzeptiert und nicht so ernst genommen, meine Tickstörung, die ich dadurch dann entwickelt habe. Und das habe ich dann irgendwann selber abgesetzt. Ich habe es dann meinen Eltern nicht gesagt, dass ich es nicht mehr nehme. Ich habe es einfach in die Schule mitgenommen und dann weggeworfen und später kam irgendwann dann eine Zeit, wo so Abiturienten dann kamen und gefragt haben nach Ritalin. Also da ging dann die Zeit los, wo die Leute das haben wollten. Was ich auch total absurd finde, dass du dir einfach so ein krasses Zeug einfach zum Lernen oder so reinballerst, ohne dass du weißt, was es ist, ohne dass du es verschrieben bekommen hast. Aber anderes Thema. Für mich war es schlimm, weil ich auch, wenn ich das genommen habe, dann, ich habe eine starke Wirkung gespürt und ich war immer so in diesem Drang, ich will irgendwas Produktives machen. Ich habe immer so kaltschwitzige Hände gehabt, immer so im Modus. Und so habe ich zum Beispiel Klavierspielen gelernt, was natürlich positiv ist.
Wie alt warst
aber
du da?
Da war ich 11.
Du hast erst mit 11 angefangen, Klavier zu spielen?
So richtig.
Du spielst aber so, wie du jetzt spielst. Ich habe was gesehen, das ist ja unglaublich.
Dankeschön, aber angefangen habe ich eigentlich mit 16. Ich habe mit 11 so ein bisschen so angefangen, mich hinzusetzen und teilweise so 8 Stunden am Stück oder sowas irgendwie was geübt. Und das habe ich dann, als ich die Medikamente nicht mehr genommen habe, dann auch schleifen lassen. Erst mit 16 habe ich dann so richtig angefangen. Aber für mich war das trotzdem blöd, weil ich wusste, dass ich nicht ich selber bin. Ich habe gemerkt, so, also ich war auf Droge, muss man halt so sagen. Und ich weiß auch nicht, wie meine Ticks heute wären, hätte ich das nicht genommen, weil ich vermute, dass ich hatte davor, glaube ich, auch kleine Ticks, die mir nicht so aufgefallen sind, die ich halt als normal betrachtet habe. Und ich glaube, dass es durch die Medikamente verstärkt wurde, aber dann halt über mein Leben immer mehr und immer mehr wurde. Was war die ursprüngliche Frage? Was antworte ich gerade nochmal?
Die ursprüngliche Frage war von mir, ob du, als du das dann festgestellt hast, dass du Ticks hast und ADHS hast, ob das viel für dich verändert hat.
Ach so. Damals war es für mich so, ich habe ADHS, vor allem die Lehrer waren damals auch noch so, dass sie gesagt haben, die eine sagte, ja, ich muss keine Hausaufgaben mehr machen, weil ich habe ja ADHS, ist ja diagnostiziert. Andere glauben nicht dran an ADHS. Und also es war dann so ganz komisch. Auf jeden Fall wurde ich dann schon anders behandelt in der Schule eine Zeit lang. Und habe teilweise mir auch dann irgendwie mehr erlauben dürfen bei manchen Lehrern. Und es war alles komisch für mich, war es immer so, ich bin anders als die anderen, ganz klar. Kein anderer hat diagnostiziertes ADHS bei mir in der Klasse gehabt. Und es war natürlich blöd. Es war dann damals alles Kacke, was ich hatte. Später aber, wo ich mich angefangen habe, mit ADHS zu beschäftigen, also gerade mit Mitte 20 oder so jetzt, da habe ich immer mehr Positives draus auch gezogen. Wenn du verstehst, was es ist, was es bedeutet, warum bin ich so, wie ich bin, dann kann es ja voll helfen, damit umzugehen.
Ja,
und so
klar.
Dieses, okay, es geht auch ganz anderen Leuten, ganz vielen anderen Leuten so. Du lernst natürlich auch andere Leute mit ADHS kennen. Und das ist für mich immer der größte Beweis, wie krass ADHS ist, dass ich jemanden kennenlerne und sofort so ein Vibe habe, wo ich frage, hast du ADHS? Und er, ja.
Ach, du merkst es den Leuten richtig an?
Na, wenn du manchen, also ganz natürlich finde ich verallgemeinern, aber es gibt schon Leute in meinem Leben, die habe ich getroffen und da vibet so krass und man ist so auf einer Wellenlänge und voll aktiv im Gespräch, dass man irgendwann drauf kommt, hast du ADHS? Ja, ich auch. So, also das gibt schon. Und du hast halt auch durch ADHS, bei mir ist es ganz krass mit einer extremen Impulsivität, wenn ich eine Idee habe, irgendwas, deswegen sind meine Songs, die ich hochlade, also auf Instagram, in den Reels, sind immer eine Stunde vorher erst entstanden, weil ich immer alles gleich raushauen muss. Immer dieses Impulsive, ich muss das jetzt machen, ich hau's raus.
Aber das ist gut, weil wenn du die Sachen zerdenken würdest, würdest du sie vielleicht nicht posten.
Ja, schon. Deswegen habe ich auch schon 2-3 Sachen in meinem Leben wieder runtergenommen, weil ich danach dachte, ist doch nicht so geil. Aber dieses impulsive Handeln finde ich auch nicht immer schlecht. Für mich war es zum Beispiel auch immer, was ganz schlimm war im Arbeitsleben, war dieses, ich habe extreme Schlafprobleme schon immer gehabt, aber nicht so, dass ich jetzt krass drunter leide, weil ich kann ja zum Glück schlafen, wann ich will jetzt mit dem, was ich jetzt mache. Aber wo ich arbeiten musste, habe ich so oft verpennt, egal in welchem Beruf, mein ganzes Leben lang, immer verpennt. Und das war für mich immer so, warum bin ich so, warum können andere denn vernünftig aufstehen, warum kann ich's nicht? Und dann ist immer dieses, ja, du brauchst mehr Disziplin, dies und das. Aber ich konnte einfach nicht. Und das,
ich kenne das.
Ja, und das ist der Horror, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du machst irgendwas falsch.
Ja.
Du bist voll der, also auch dieses Versagegefühl. So, ich bin voll der Versager. Warum schaffe ich es nicht aufzustehen? Warum schaffe ich nicht, mich aufzuhören? Warum kann ich mich bei der Arbeit nicht für die Themen begeistern, wo andere sich begeistern können, die ich können muss? Aber mittlerweile weiß ich einfach, dass ich halt nicht mit meiner Art von ADHS, die ich habe, bin ich einfach nicht für das System gemacht, das mir vorgelebt wurde. Ist einfach so.
Ja, okay, wenn das deine Ansicht ist, akzeptiere ich, verstehe ich. Ich glaube aber auch ein Stück weit, dass du ein sehr, sehr kreativer Kopf bist, also ein Künstler. Und ich glaube, Künstler generell sind nicht für dieses System gemacht.
Aber die meisten Künstler oder viele, also die Menschen, wo ich am meisten Kunst in den Menschen sehe, haben ADHS oder irgendwas anderes Psychisches. Also ich finde, okay, das ist voll.
Gebe ich dir.
Ja.
Ja, hast du gewonnen. Okay, hast du recht, absolut. Weil es ist wirklich so, und kennst du auch, hattest du das auch mal so, dass du dachtest so, okay, ich versuche es jetzt mal mit Disziplin. Ich gehe, sagen wir, um 21 Uhr schlafen, damit ich dann um 22.30 Uhr eingeschlafen bin, damit ich dann am nächsten Morgen aufstehe. Und du versuchst es wirklich mehrere Tage am Stück und es geht einfach nicht. Und du guckst dann irgendwie aus Versehen alle 10 Minuten auf die Uhr und denkst so, oh mein Gott, ey, jetzt habe ich nur noch diesen kleinen Zeitraum, um einzuschlafen. Danach ist es wieder zu spät. Und dann wird es immer später und später und später und dann ist alles... Kennst
ja,
du das?
Ich kenne das, ich noch viel krasser sogar. Ich habe irgendwann mich freiwillig zum Wehrdienst gemeldet, weil ich eben gesagt habe, da war ich 19, das ist 2012, habe ich mich freiwillig zum Wehrdienst gemeldet. Das war, ich glaube, 2011 wurde es, glaube ich, freiwillig. Ich glaube, da war ja noch der verpflichtende Wehrdienst.
Ja.
2012 freiwillig, habe mich da freiwillig gemeldet, weil ich immer dachte, wenn ich da bin, dann lerne ich es, dann muss ich aufstehen, Dann dies und das. Und dann wurde es freiwillig und ich dachte so, Mist, jetzt werde ich gar nicht mehr gezwungen und ich will es ja aber gar nicht. Und dann habe ich aber gesagt, komm, ich mache das jetzt und habe dann freiwillig den Wehrdienst gemacht, weil ich eben irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche das. Auch aus heutiger Sicht auch, Alter, what the fuck so.
Ja, völlig bescheuert.
Ja, es ist halt aber diese...
Hast du das durchgezogen?
Ich hab nur 7 Monate gemacht, freiwilligen Wehrdienst. Das konntest du ja zwischen, ich weiß nicht, wie es heute ist, bestimmt auch noch so, zwischen 7 und 23 Monaten einfach die Ausbildung
machen
willst. Und ich bin ein bisschen früher gegangen, weil ich da eine Verletzung im Bauchmuskel hatte, also krank zu Hause bis Dienstzeitende dann,
okay.
Aber durchgezogen, in Anführungszeichen. Wenn ich heute dran zurückdenke, war es eine schöne Zeit.
Okay.
Aber halt der Militärdienst jetzt überhaupt nicht, der war für mich auch nicht relevant. Es war wie ein Feriencamp eigentlich mehr. So, die Leute, mit denen ich da war, waren zum Glück ganz cool. Und bei einer, mit dem ich in der Stube war, sogar Kevin, der könnte sein, dass er das sieht, der folgt mir bis heute. Ich sehe das immer wieder, dass er Sachen von mir liked und postet und irgendwie auf dem Profil bin. Cool. Ja, obwohl wir nie wieder was zu tun hatten, aber Grüße gehen raus, falls du das siehst. Wo waren wir? Bundeswehr-Wehrdienst? Ach so. Und es war für mich eine gute Zeit, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, da kann ich krass sein. Also alles, also das ganze Politische und hat für mich alles gar keine Relevanz. Ja, das war einfach eine richtig. Erfahrung für mich. Und da hat es übrigens funktioniert, witzigerweise. Also da bin um 22 oder 23 Uhr waren Lichter aus und um 5 Uhr mussten wir aufstehen. Und das hat komischerweise funktioniert, aber es war halt immer getrieben von dieser Angst, wenn du morgens hörst, erster Zug, aufstehen, dann stehst du halt, weil du Angst vor den Konsequenzen hast. Aber es hat funktioniert.
Bei mir funktioniert das nicht.
Ja, aber
ich würde da in irgend so ein Gefängnis, Bundeswehrgefängnis oder so, weil du einfach safe. Ich war mal mit, ich glaube, ich war damals 16. Da war ich bei einem Psychiater. Ich weiß ganz genau, dass es ein Psychiater war. Also kein Psychologe, kein gar nichts, ein Psychiater. Und ich habe dem das so alles erzählt, so warum ich jetzt da sitze. Und dann guckt er mich so an und meint, ey, sie haben echt eine blühende Fantasie. Und ich so, what? Und er so, ja, es kann doch nicht stimmen, was sie mir erzählen. Ich so, doch, doch, können meine Mutter anrufen. Dann rief der echt meine Mutter an, dann hat ihm das bestätigt und dann meinte der so zu mir, also ich glaube, du brauchst Zucht und Ordnung. Also ich glaube, du solltest in die Armee, du solltest Armeedienst machen. Das würde dir gut tun, ein bisschen Disziplin. Und ich denke mir so, ey, du hast keinen Plan, also du hast deinen Job verfehlt, safe. Nee. Deswegen, ich glaube, wenn man Bock drauf hat, dass es funktioniert, dann funktioniert's. Aber wenn man nicht muss, dann...
Nee, also klar, ich habe mich ja freiwillig dafür entschieden.
Das wollte ich sagen, es war deine freiwillige Entscheidung, genau.
Nee, wenn ich...
Das ist auf jeden Fall...
Wenn ich in der Lage wäre, dass ich gezwungen werden würde, dann würde
es auch nicht wollen,
dann würde es auch nicht funktionieren.
Okay. Du bist dann beim Bund gewesen sozusagen. Dann
du hast eine geraucht vorher, gell?
Ja.
Dann rauche ich jetzt auch eine. Ich rauche eigentlich
in der Öffentlichkeit
nicht. Nee, und ich möchte auch klarstellen, dass ich hasse es und es ist mein größtes Laster. Und bitte, bitte raucht niemals in eurem Leben.
Okay, raucht bitte, bitte niemals in eurem Leben. So, das war auch ganz spannend. Ich habe gehört, dass, ich glaube, du warst es sogar, der das erzählt hat, dass Dänemark oder irgendein anderes Land jetzt vorhat, das Rauchen ab einem gewissen Jahrgang nur zu erlauben, so dass Dänemark irgendwie 2030 rauchfrei ist.
Ich weiß nicht, ob es Dänemark war oder ein anderes
irgendein
Land.
Irgendein anderes Land. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich gehe mit, Rauchen ist super ungesund. Einer der schlimmsten, naja, nach Alkohol, glaube ich, so die zweitschlimmste Droge, die es gibt, weil die einfach so natürlich ist. Aber bei so tiefen Themen und für mich so ist es dann so ein bisschen Entschuldigung,
leider,
dass ich dich jetzt dazu verleite.
Nee, überhaupt nicht. Ich denke schon die ganze Zeit, aber es ist ist mir nur wichtig dann, wenn wir schon machen, dass wir es ansprechen, weil ich achte eigentlich drauf, in der Öffentlichkeit nicht mehr zu rauchen, aber hier passt jetzt auch irgendwie gerade. Ich weil ich weiß einfach, dass viele Jugendliche und auch Kinder Sachen von mir konsumieren und das finde ich mega cool. Aber das
finde
ich natürlich nicht, dass man da den Eindruck bekommt, dass ich Rauchen cool finde. Ich finde es extrem uncool. Extremst uncool.
Okay.
Aber ich glaube, mittlerweile ist es auch so.
Die meisten Kinder und Jugendlichen finden es auch uncool.
Ja, ne?
Greifen zur Vape. Was genauso scheiße
das,
ist.
Ja,
so
ist leider genauso scheiße.
Einfach nichts in den Körper reinballern, außer Wasser und Gemüse. Ja. Nein. Aber.
Doch.
Ja, wenn es nach dir gehen würde, ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar vegane Freunde. Wir haben ein paar vegane Freunde. Wir haben auch ein ganz liebes Freundespärchen. Da war die Frau auch hier, die schreiben vegane Kochbücher und so. Und Mel Beats war hier, die mich versucht hat.
Echt?
Ja, klar.
Oh, wie cool. Ich liebe sie wirklich. Ich finde sie so cool.
Die ist wirklich toll. Und es ist ja auch nicht so, dass ich wünschte, ich könnte vegan leben. Ich wünschte es wirklich. Und ich werde auf jeden Fall, das sage ich nicht, weil du jetzt hier sitzt oder so, ich werde es immer wieder versuchen. Bei uns ist es nur so, dass, und es ist auch eine Kopfsache, vegetarisch wäre gar kein Problem. Das wäre so gar kein Problem. Das sind wir eigentlich auch. Also wir essen so, so selten. Oh, ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Reef, Debo, Mel Beats, Regine, Ansgar, es tut mir leid. Und ich sage das jetzt auch nicht mit einem Lachen, weil es lustig ist, sondern eigentlich schäme ich mich dafür. Ich meine es wirklich ernst gerade. Man muss es irgendwie schaffen, da reinzukommen. Weißt du, was ich meine? Wenn man erstmal da drin ist. Weil ich esse die Sachen nicht... Ich weiß schon, dass das nicht gut ist, das zu essen. So, das ist mir durchaus bewusst. Oh, guck mich nicht so an.
Nee, ich höre dir zu. Ich habe so Gespräche ganz, ganz oft. Und auch gestern war ich an einem Podcast. Ich werde heute in den nächsten Podcasts, ich habe auch diese Gespräche führen. Ich höre zu und dann sage ich was dazu, aber ich werde dich nicht verurteilen oder sonst was. Alles gut.
Und ich finde auch, dass die vegane Lebensweise die richtige Lebensweise ist. Es ist eine falsche Anerziehung, die ich in meinem Leben hatte in Bezug auf, wie man sich zu ernähren hat. Das ist ein Fakt. Und ich glaube, wenn man die Kinder früh genug daran gewöhnt, einfach vegan zu essen, dass das dann niemals ein Thema wäre. Und es würde uns safe besser gehen. Davon bin ich auch überzeugt. Es gibt nur Dinge, auf die kann ich noch nicht irgendwie, ich weiß nicht warum, aber so, ich habe auch mit Mel Beats darüber geredet, Käse. Und dann meinte sie so, ja, weil Käse setzt Rezeptoren in deinem Gehirn frei, das ist wie Kokainballern und so. Ich hoffe sehr, dass wir irgendwann mal dahin kommen, sagen wir es so.
Ja, also du, wichtig ist, glaube ich, für, wenn man so, schon so weit ist, wie du ja bist, und guck mal, es gibt viele Leute, die sagen, die würden jetzt sagen, nein, du musst dieses, das. Für mich war es auch ein Prozess über Jahre. Und deswegen verstehe ich das. Und heutzutage denke ich mir natürlich, wie dumm. Heutzutage wäre das überhaupt kein Thema mehr vom einen auf den anderen Tag, aber natürlich, weil ich halt auf einem Stand bin, wo ich schon bin.
Wann bist du denn vegan geworden?
Es war 2018, hat's angefangen. Also war ich das erste Mal vegan, habe mich dafür entschieden, bewusst von einem anderen Tag. Ich habe es dann irgendwann nicht durchgezogen, wegignoriert und wieder Fleisch sogar gegessen.
Warum kam diese Entscheidung, dass du vegan werden wolltest?
Wegen der Doku Dominion.
Du hast die gesehen und dann war danach...
Ja, und ich glaube, viele, es geht wahrscheinlich der Hälfte der vegan lebenden Menschen in Deutschland so, dass sie nach Dominion vegan geworden sind, weil es einfach eine Doku über die Tierindustrie ist. Guckt euch die an auf jeden Fall.
Ich verlinke euch die.
Nach dem, was du vorhin gesagt hast, weiß nicht, ob das für dich so gut wäre, die anzuschauen.
Ich kann die nicht gucken.
Aber es hilft auf jeden Fall, weil es halt einfach, es ist eine Dokumentation über die Wahrheit der Industrie einfach, was halt passiert. Und das war der erste ausschlaggebende Punkt und dann bin ich, wie gesagt, wieder rückfällig geworden, sage ich mal. Und dann war es bei mir Step by Step. Und heutzutage denke ich mir, wie dumm eigentlich. Also ich verstehe das, dass man den Prozess braucht, weil unsere Generation und alle Generationen drüber haben eben dieses Ding, dass dein Leben lang das in Ordnung war. Und plötzlich sagt dir einer, du bist erwachsen, plötzlich kommt einer und sagt, das ist nicht in Ordnung. Du denkst dir, was redest denn du jetzt? Ja. So, weil dein Leben lang dir gesagt wird, das ist gesund, das ist gut und genau. Das ist das. Wichtig ist auf jeden Fall, weil du jetzt sagst, du kannst nicht auf Käse verzichten zum Beispiel. Ich glaube, man muss verstehen, dass es nicht stimmt, sondern ich will nicht. Und das ist ja schon ein Unterschied. Und es ist bei mir zum Beispiel mit dem Rauchen so, dass ich sag, ich kann nicht aufhören zu rauchen, ist ja aber Quatsch. Ich bin einfach nicht weit genug, dass ich es stark genug will. Also es ist ein krasser Vergleich irgendwie, aber ich war wirklich abhängig von tierischen Produkten. Ich habe jeden Tag Fleisch gegessen. Ich wäre safe mit 40 an einem Herzinfarkt gestorben wahrscheinlich, weil ich so viel Fleisch und tierische Produkte und Fett gegessen habe und so ungesund mich ernährt habe. Was natürlich bei vielen, die jetzt tierische Produkte konsumieren, nicht so ist, dass sie trotzdem einen ausgewogenen, gesunden Lebensstil haben. Ja. Und es ist natürlich auch klar, du kannst sowohl vegan als auch nicht vegan, als Flexitarier, egal was du machst, du kannst in den größten gängigen Ernährungsformen gesund leben. Du kannst sowohl vegan gesund leben, als auch nicht vegan gesund leben. Deswegen ist Gesundheit für mich eh so ein Thema. Aber wenn du vegan lebst, beschäftigst du dich automatisch mehr mit gesunder Ernährung und mit was musst du dir noch zuführen und tralala. Und dadurch lebst du automatisch gesünder. So ist meine Erfahrung zumindest. Also ich lebe viel gesünder, seit ich vegan lebe und viel ausgewogener. Mm. Aber trifft natürlich nicht auf jeden zu. So, jetzt. Ich glaube, dass man, gerade wenn man in diesem Status ist, so, du sagst jetzt zum Beispiel, vegetarisch wäre gar kein Problem. Aber du sagst auch, vegetarisch wäre gar kein Problem. Lebt Mel Beats eigentlich vegan oder vegetarisch?
Vegan, geil. Aber okay. Mel Beats ist...
Oh. Ich dachte früher mal, die ist vegetarisch, voll geil.
Nein, Mel Beats ist vegan des Grauens, also richtig.
Okay, dann
also
ist sie noch cooler. Gut. Dann ist sie noch cooler, als ich dachte. Was soll ich jetzt sagen? Achso, genau, wenn du sagst, aber zum Beispiel, vegetarisch wäre gar kein Problem, dann ist die Frage für mich dann halt, dann fang doch damit an. Auch würden jetzt auch viele Aktivisten jetzt wieder sagen, wie kannst du sowas sagen, fang mit vegetarisch an, ist auch schlimm. Ja, aber ist ja schon mal
ein Anfang, oder? Genau.
Und ich finde, dann zu sagen, zum Beispiel, Stück für Stück einfach gucken, zum Beispiel Milchprodukte oder einfach Milch zu ersetzen. Ich nehme mal die Hafermilch mit, nächstes Mal nehme ich mal die Sojamilch mit, dann die Reismilch, keine Ahnung. Und irgendwann findest du eine, die schmeckt dir genauso wie Kuhmilch und dann hast du Milch ersetzt. Und so Stück für Stück, so was bei mir, was wirklich so Step by Step, und irgendwann dachte ich mir, auch bei Käse, ja scheiß drauf, das ist der einzige Verzicht, den ich habe. Alles andere geht klar, und wenn du einen guten Käseersatz brauchst, dann gehst du einfach auf Not Your Moms und bestellst Picasso. Dann hast du auch den perfekten Käseersatz.
Geiler Name auf jeden Fall.
So, da waren wir richtig kreativ. Weil das auch tatsächlich mein größtes Problem war. Deswegen wollte ich habe jahrelang nach einer Firma gesucht, mit der ich eine vegane Käsealternative rausbringen kann, die nicht original wie Käse ist, aber dieses Käsebedürfnis befriedigt.
Ja, weil das ist hart. Ja. Aber ich muss sagen, weil Debo und Reeves sind ja auch richtig vegan, mhm, und die waren bei uns zum Essen und da habe ich denen einen New York Cheesecake gemacht, vegan, mhm, und der war richtig gut. Also der hat wie normaler Cheesecake geschmeckt. Man kann schon, aber es ist viel Arbeit. So, es ist lohnenswerte Arbeit. Guck mich nicht so strafend an.
Tue ich nicht, überhaupt nicht.
Ich glaube, vegan sein und das auch zu. Ich glaube, bei mir persönlich funktioniert das besser, der Weg dahin, wenn ich nicht missioniert werde, sondern wenn man mir das in ruhigen Arten erklärt und nahelegt. So, weil dann setze ich mich noch mehr damit auseinander. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so der bessere Weg. Aber bei dir geht's ja nicht nur um vegan sein, sondern bei dir geht es ja auch, also ich habe das meinen Kindern gezeigt. Meine Kinder waren mal mit unseren Kindern im Zoo. Mhm. Und mein Mann ist, der hasst Zoo und Tierpark und alles, findet er ganz, 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 ganz schlimm.
Guter Mann, ne?
Und mein Mann ist da auch sehr traurig, wenn er dann da durchläuft. Und dann war das so, dass mein Sohn anfing, richtig traurig zu werden. Und da war er auch noch voll klein. Also ich glaube, da war er 4, also wirklich, mhm, klein. Und dann haben wir ihn so gefragt, ja, was ist denn los? Weil wir waren ja seinetwegen da. Und dann meinte er, ey, Mama, guck doch mal, die sehen voll traurig aus, die Tiere. Die müssen doch nicht so aussehen. Und ab da war klar, wir gehen nicht mehr ins Zoo.
Krass.
So. Und ab da war auch klar, meine Kinder haben zum Beispiel nie, nicht weil sie es nicht durften, ist mir wichtig, sondern weil wir es ihnen erklärt haben. Wenn man auf dem Jahrmarkt, Rummelplatz ist und dann sind da diese Ponys, die da im Kreis geführt werden. Das haben meine Kinder nie gemacht, aber nicht weil sie es nicht durften, sondern sie wollten. Und dann hat mein Mann denen das erklärt und meinte so, ey, aber guck mal, so wenn du Pony reiten willst, lass uns zu einem Stall fahren und dann lass uns da ein Pony ausreiten mit Leuten, die sich damit auskennen, weil das ist nicht richtig, dass die hier im Kreis laufen. Das ist falsch. Das ist nicht die richtige Art, ein Tier zu halten. Und das haben die verstanden und für sich selber einfach gesagt, okay, dann wollen wir das nicht machen, weil die halt beide sehr, sehr tierlieb sind, muss man auch dazu sagen. Wir gehen auch nie wir waren noch nie in einem Zirkus, wo es Tiere gab. Das sind so Sachen, die wir unseren Kindern schon früh beigebracht haben, aber wo sie selber auch die Empathie für haben, das nicht zu machen. Und du hast Videos, das eine Video natürlich mit dem Löwen, der dem Dompteur dann angreift, das andere Video mit dem angemalten pinken Elefant, das hat mich zerstört, muss ich dir sagen. Das sind Videos, die ich meinen Kindern zeige und ich finde, ich gehe wirklich so weit. Ich glaube nicht mal, dass es deine Intention ist, aber ich finde, das gehört in den Schulunterricht, dass man das den Kindern wirklich zeigt. So, ey, guck mal, weil du machst es, du vermittelst es auf eine Art, auf eine Sprache, in einer Sprache, die Kinder erreicht, die Jugendliche erreicht und wie sie es verstehen. So. Wie kam es dazu, dass du deine Sprache dafür benutzt, um darauf aufmerksam zu machen? In einer sehr, sehr harten Art und Weise, muss ich sagen. Du rechnest knallhart ab. Du rechnest mit Leuten im Netz ab, die sich hinsetzen und kleine Ferkel streichen und dann sagen, guck mal, ich streichle meinen Ferkel, danach esse ich's, dann geht's ihm ja nicht schlecht damit, dass ich es töte.
Das hast du echt viel gesehen, ne?
Das ist so hart. Wie kam es dazu? Und auch Dankeschön. Also ganz klar auch Dankeschön, dass du das machst. Ich glaube, du bist auch der Einzige, der das macht in der Art und Weise.
Mittlerweile gibt es, glaube ich, ein paar andere, die es auch machen, was ich auch immer mir schreiben manchmal Leute, hey, guck mal, der macht das auch. Das ist doch eigentlich, wo ich sage, ist doch, also ich finde es geil.
Ja,
ich
Hammer.
Toll, jeder, der es macht.
Ja.
Okay, also. Also erstmal, es ist ja auf jeden Fall meine Intention, dass es auch in die Schule kommt. Egal, ob ich oder jemand anders, aber die Themen müssen irgendwie in die
Unbedingt.
Schule kommen. Ja. Für mich war es, wie eben vorhin schon gesagt, irgendwann die Entscheidung so, ich will jetzt das, was mir am Herzen liegt. Und das kam eben durch diesen, ich wurde geinfluenced auch durch andere, die vegan leben, wo ich noch nicht vegan war und auf diese Themen aufmerksam. Und dieses, dass ich wirklich da reingehe, Thema Zirkus zum Beispiel, war ja mein allererstes Reel über Tiere. Und das war, wirst du wahrscheinlich wissen, weil du es irgendwo gehört hast. Das war eben dieser Löwe, der den Dokteur angefallen hat und ich in den Kommentaren dann gelesen habe, irgendwie der, boah, dieser Löwe ist hoffentlich eingeschläfert worden. Und ich mir dachte, hä, das kann nicht sein, dass es das jemand schreibt. So, es waren natürlich wenige, die meisten haben natürlich schon pro Löwe, dem Menschen ist ja auch nichts passiert. Und
aber ganz kurz, selbst wenn dem Menschen was passiert wäre, so, es ist ein Raubtier.
Natürlich, klar.
Du nicht in einen Käfig.
100%. Trotzdem, sorry. Trotzdem finde ich es natürlich auch immer schlimm, wenn dem Menschen was passiert. Ich finde, man vergisst dann immer so schnell, auch egal über wen ich was mache, es steckt immer ein Mensch dahinter, die vielleicht auch nicht so aufgeklärt sind oder nicht, zum Beispiel, es gibt ganz viele Leute, die auch dann
Tierpfleger.
Danke. Jetzt sag mal, manchmal fallen mir so einfache Worte nicht ein. Die gegen Tierpfleger hetzen oder so, wo ich mir denke, so nein, die Tierpfleger lieben die Tiere. So, also das sind nicht die bösen Menschen und auch Zirkusleute sind teilweise halt auch einfach extrem ungebildet, was das Thema angeht. Nicht alle, manche sind natürlich auch irgendwie böse, aber es gibt auch Leute, die denken, den Tieren geht's gut und deswegen, ich will natürlich auch nicht, dass irgendeinem Menschen was Schlimmes passiert. Aber in dem Fall war für mich ganz klar der Löwe das Opfer, der ausbricht, der durchdreht, der einen Menschen angreift. Und da war für mich wichtig dann zu sagen, wenn du sperrst halt ein wildes Tier nicht ein, sonst kann halt sowas passieren. Und das habe ich dann eben in Rapform gemacht, was über cringe für mich war übrigens am Anfang. Weil ich dachte, über sowas zu rappen, das hat ja noch niemand gemacht, so in der Form. Und aber mir war es egal, dass es cringe ist, irgendwie in dem Moment.
Ich finde es so stark.
Weil ich irgendwie dachte so, es ist halt die Form, wo ich mich, ich konnte früher schwer über meine Gefühle und alles reden, mit Musik hat es immer funktioniert und dann eben bei den Tieren genauso. Und das war dann über Nacht, ist es ja komplett viral gegangen, das hat dann 3 Millionen Views oder so gehabt und davor war ich komplett unbekannt, also nichts. Und da haben mich dann tatsächlich die Leute in den Kommentaren dazu gebracht, an andere Themen zu gehen, weil viele geschrieben haben, ja, aber lebst du überhaupt vegan? Wo ich übrigens nicht richtig finde, das und bei jedem Tierschützer drunter zu kommentieren. Sachen wie, ja, aber Zoos sind genauso schlimm. Und das war interessant, weil ich da noch so war, ja, aber warum sollten Zoos so schlimm sein? Jetzt, also da war eher so, was labert ihr? Und dann habe ich mich angefangen, einfach mit Zoos zu beschäftigen und mit den Argumenten pro Zoo, Bildung, Artenschutz und wie schlecht geht's den Tieren wirklich und tralala. Und dann irgendwie schnell gemerkt, ach du Kacke, das ist ja wirklich scheiße. Also das Konzept, so wie es jetzt ist, ist einfach ungerecht für die
falsch.
Tiere.
Es ist einfach falsch.
Ja, und nicht auch immer wichtig zu sagen, aber können wir auch nochmal drauf eingehen, nicht alles, was in Zoos passiert, ist falsch, aber ich sag, über 90% ist falsch. Und es ist genug und da ist so viel Tierleid, um zu sagen, ich will da nicht hingehen, ich will das nicht unterstützen. Und dann habe ich mir Zoos vorgenommen und habe über Zoos gerappt, halt immer Ausschnitte gesucht von Tieren in Zoos, wo du wirklich siehst, dass die Probleme haben oder Tiere, die versuchen, Menschen anzugreifen und so weiter. Und habe dann Zoo zum großen Thema gemacht und dann auch schnell festgestellt, dass was mir viel mehr wehgetan hat an diesen Videos, sind nicht die Tiere an sich zu sehen, wie schlecht es ihnen geht, sondern die Menschen, die dran Spaß haben, wie schlecht es den Tieren geht. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich ganz viel drauf eingegangen bin. Und so ging es dann weiter von Thema zu Thema zu Thema und teilweise so tief in Themen rein. Es gibt ein Beispiel, was ich so absurd finde, ist was ganz anderes, aber auch ein Thema, was dann schnell gekommen ist. Blutstuten, sagt dir das was?
Nee, was ist das?
Guck mal, wenn du ein billiges Stück Schweinefleisch aus dem Supermarkt kaufst, also nicht du, sondern irgendjemand, dann leidet dafür, dann stirbt dafür ein Schwein und im Zweifel auch noch ein Pferd. Und das ist also komplett
ein Pferd?
Absurd.
Warum denn ein Pferd?
Ja, genau. Weil es gibt sogenannte Blutstutenfarmen, wo Stuten gehalten werden. Meistens werden dafür Halbwildpferde eingefangen oder halt gehalten. Denen wird jede Woche 5 Liter Blut abgenommen. Das ist, die haben 25 Liter Blut im Kreislauf ungefähr, Pferde. Das heißt, es ist wie, als würde man, du hast 5 Liter, als würde man dir jede Woche 1 Liter Blut abnehmen.
Was?
Weil in dem Blut ein Hormon ist, was in der Schweinezucht dazu verwendet wird, um PMSG heißt es, glaube ich, das Hormon, was in der Schweinezucht dazu verwendet wird, um Geburten zu kontrollieren. Das heißt, dass die Schweine gleichzeitig gebären. So, das ist jetzt nicht komplett.
Was?
Das ist jetzt, ich bin jetzt kein Komplett-Experte, aber ich sollte das jetzt ungefähr richtig wiedergegeben haben. Und durch dieses Hormon kann eben gesteuert werden, dass die Ferkel alle ungefähr zeitgleich auf die Welt kommen, weil es einfach produktiver ist dann. Und natürlich sterben da Pferde auch dabei. Pferde haben extrem Stress. Also die Videos auch von den Blutstutenfarmen sind krass, wie da wilde Tiere einfach festgehalten werden. Da habe ich auch ein Video drüber, den Blut abgenommen wird in so eng Boxen und die komplett durchdrehen. Ganz, ganz schlimm. Und das nur als Beispiel, wie absurd viele Themen es gibt, wo die Leute keine Ahnung davon haben und wo man drüber reden muss. Und das habe ich dann mit ich glaube mittlerweile knapp 300 Videos oder sowas gemacht, die eigentlich alle verschiedene Themen behandeln. Und du kannst immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen. Oder die Eselfarm, wo Esel für ihre Haut getötet werden, für Gelatine und sowas. Also es ist absurd, wirklich. Ich habe wieder die Frage vergessen, die du gesagt hast, aber ich glaube...
Wie es dazu kam. Alles gut, ja. Du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gerade erklärt. Und dann hast du aber... Also du machst aber auch auf Ungerechtigkeit in Bezug auf Gesetze ganz klar, weißt du hin. Also es geht dir nicht nur darum, wie Tiere gerade behandelt werden, sondern auch, wie man sie in Zukunft weiterhin ausbeuten will. Und auch dagegen möchtest du dich laut äußern, was ich echt stark finde. Also du machst auf wahnsinnig viele Themen aufmerksam, die einem vielleicht gar... also du hattest mal ein Reel, da ging es um ein neues Gesetz, wo es um erneute Tierversuche geht, die wieder irgendwie erlaubt.
Ach, das jetzt ganz aktuell. Es wird gerade ein neues Forschungsgesetz durchgebracht, was es eben einfacher macht, Tierversuche durchzuführen, weil quasi die Tierversuche vom Tierschutzgesetz abgekoppelt werden. Quasi ein Tierversuchsgesetz. Es ist in diesem Forschungsgesetz drin, dass du eben in den Laboren nicht mehr den Tierschutzregeln folgen musst, ganz salopp gesagt.
Das hat mich fertig gemacht. Also allein der Gedanke, dass sie darüber diskutieren, ist für mich so, ey, come on, wir sind 2026. Nein. So, nein. Einfach nein, ist falsch. Aber du machst, also du hast ja gerade selber, du hast am Anfang erzählt, so du hast früher andere Art von Musik gemacht. Und ich behaupte mal, du hast früher versucht, so Mainstream-Musik zu machen, also den Leuten zu gefallen. Und das tust du gar nicht mehr. Und dadurch bist du aber jetzt für mich wahnsinnig erfolgreich, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Das ist schon witzig, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und du bringst jetzt tatsächlich auch ein Album raus. Am 29.05. Die Box kann man vorbestellen.
Ja, unter stimme-des-loeven.de.
Kommt auf jeden Fall hier drunter, Leute, bestellt euch die Box, geht auch auf den YouTube-Kanal von ihm und schaut euch an, was da schon online ist. Das ist auf jeden Fall das, was ich dich jetzt fragen will. Es ist auf jeden Fall anders, aber es ist eine Mischung aus dir privat und aus dir, was du öffentlich auf Instagram machst, meines Erachtens nach.
Hast du das Album gehört?
Das Ganze geht doch gar nicht.
Ach so, nee, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ob du das geschickt bekommen hast im Vorab. Okay, ja.
Wie eklig. Hätte ich das geschickt kriegen können?
Ich glaube schon.
Wieso habe ich das nicht gekriegt?
Hast du schlecht kommuniziert.
Okay, kriege ich das im Nachhinein noch?
Digital, ja.
Gut,
klar.
Geil. Also, ich habe die Songs, die ich hören konnte, weil ich sie finden konnte, mehrfach gehört. Und auch da muss ich ja, oh, sorry Leute, Einfach Danke sagen, weil die mir echt... Guck mal, ich liebe Musik und ich konsumiere Musik, aber meistens so berührt sie mich nicht mehr so. Weißt du, früher, wenn ich feiern gegangen bin, habe ich sie einfach gehört und dachte so, oh geil, und egal was der rappt, Hauptsache der Beat stimmt. Und aber desto älter man wird, desto... Also ich habe selten Mucke gehört, die mich wirklich auf eine positive Art und Weise so kopfgefickt hat wie deine.
Danke, das ist wirklich das schönste Kompliment, das du mir gegeben hast.
Muss ich echt sagen. Und es ist auf jeden Fall Mucke, die ich immer wieder hören werde. Und es ist Mucke, die einen wirklich durchatmen lässt. Es ist keine Feel-Good-Mucke, es ist keine depressive Mucke, es ist wirklich eine Musik, die mich durchatmen lässt und einfach, wo ich so denke, so oh, krass, er hat mich verstanden. Es fühlt sich teilweise so an, als wäre das so für mich persönlich geschrieben, weil ich persönlich daraus viel nehmen kann. Wie kam das jetzt dazu? Wie kam es jetzt dazu, dass du trotzdem nochmal gesagt hast, okay, ich mach das. Ich mach jetzt doch nochmal ein Album. Ich mach jetzt doch nochmal Mucke. Und ich glaube auch, dass du das machen musst. Das ist meine Überzeugung so. Das ist deins. Du musst das machen.
Ich habe es auch immer gemacht. Ich habe es auch in der Zeit, wo ich keine Musik released habe, habe ich trotzdem Musik gemacht natürlich und Freunden geschickt. Es war für mich... Also erstmal danke, weil das ist wirklich schön zu hören, weil das ist das, was ja sein soll. Man soll nicht traurig werden durch die Musik und es soll dann schon irgendwie aufbauen, aber natürlich ist es Melancholie und nicht Happy Life, wie du sagst. Es war tatsächlich so, dass ich habe eine Zeit lang nur noch produziert, jahrelang für andere Künstler, bisschen Ghostwriting gemacht und versucht halt irgendwie was Kreatives von mir noch irgendwie einzubringen, weil mein Rap ja irgendwie nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte früher. Und dann hatte ich einen sehr vielversprechenden Künstler, für den ich mein Tonstudio geschlossen habe. Also ich hatte ein gewerbliches Tonstudio eine Zeit lang. Das habe ich geschlossen für einen Künstler, weil ich gesagt habe, das war ein Sänger, den habe ich das erste Mal singen hören und ich dachte mir so, what the fuck, das ist die krasseste Stimme, die ich je gehört habe. Und ich habe gesagt, okay, wir machen alles dicht, wir produzieren, ich produziere nur noch dich, ich schreibe deinen Text, ich mache alles. Und das habe ich auch gemacht. Die erste Single, den hat noch keiner gekannt. Wir hauen die erste Single hoch, 100.000 Aufrufe auf YouTube. Direkt, ohne Werbung, ohne nichts, ohne Ahnung von gar nichts, weil er einfach überragend war. Einfach die Stimme. Und es war für mich voll geil, weil ich habe die Musik gemacht, ich habe die Texte geschrieben, ich habe alles gemacht, er hat es nur gesungen. Ich habe ihm auch gesagt, wie er singen soll, alles. Es war für mich geil, weil es war nur noch die Stimme, die quasi, der war sehr, sehr jung, der war 17 damals, also der war halt einfach noch nicht so, aber trotzdem sehr musikalischer Typ. Und mit dem habe ich das sehr lange gemacht. Dann haben wir irgendwann ihn zu DSDS geschickt, weil es so ein bisschen stagniert ist und man nicht wusste, wie machen wir es, und haben gesagt, wir schicken dich zu DSDS, aber wir gucken, dass du nicht gewinnst, weil keine Knebelverträge wollen wir nicht, dies und das, auch nicht in die Live-Shows kommen, weil da kriegst du auch schon einen Vertrag, wo du eine Zeit lang nicht releasen darfst. Blöd, er war dann im Finale. So.
Oh nein, echt? Ja. Krass.
War dann im Finale, hat aber nicht gewonnen. Und dann hat er andere Menschen kennengelernt, wo er sich mehr drunter erhofft hat, ist dann quasi hat mit mir dann so mehr oder weniger gebrochen. Das war für mich extrem schlimm, weil erstens wusste ich, er wird keinen Erfolg haben mit dem, was er jetzt vorhat. Hatte er auch dann nicht. Hatte bis heute nicht. Was extrem schade ist, weil, wie gesagt, die Stimme ist immer noch, ich sag dir off-cam nachher den Namen, unfassbar. Und dann bin ich so ein bisschen in ein Loch gekommen, wo ich dachte so, ich habe alles die letzten Jahre drauf aufgebaut, so irgendwie da meine Hoffnung reingesetzt. Dann habe ich gesagt, okay, ich suche jetzt einen anderen Sänger. Dann habe ich tatsächlich auch geguckt, Casting-Formate, Castings angeguckt, wo Leute vielleicht nicht weitergekommen sind, aber trotzdem irgendwie sich vielversprechend anhören. Und da habe ich auch einen gefunden, der mir gefallen hat. Den habe ich angeschrieben, der hat sich voll gefreut. Mit ihm habe ich dann versucht, das Gleiche zu machen. Wir hatten 2-3 Termine und dann gemerkt, der hat dann angefangen, in meinem Studio zu kiffen, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht hier und dies und das. Dann bin ich kurz weg, ich komme wieder und er kifft da. Also Sachen einfach so ein bisschen Respektlosigkeit, wo ich dann gesagt habe, okay, lassen wir es bleiben. Mit ihm hat es nicht gepasst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf. Ich habe jetzt so ein bisschen Erfahrung, wie es funktioniert. Ich mache es jetzt selber.
Geil. Und, zum Glück.
Ja, und mache halt meine eigene Musik. Und da aber dann noch nicht Tierschutz, da habe ich dann so ein bisschen auf TikTok angefangen, so andere Sachen zu machen. So, ich habe dann so andere Rapper imitiert und so. Das hat auch dann so 30, 40.000 Klicks mal und so, aber jetzt nicht so richtig groß. Ja, so ein paar witzige Sachen gemacht. Dann auch mal auf so ein auf irgendwelche Clips reagiert, so wie ich es heute mache, aber nicht Tierschutz, sondern was anderes. Aber auch so wertebasiert, zum Beispiel, da gab es früher diesen Trend mit den Videos, wie viel ist dein Outfit wert? Und dann darüber, wie unmoralisch es eigentlich ist, sowas zu machen. Oder er ist eine 10 von 10, aber er redet Schwäbisch. So, weißt du, auch solche Sachen dann. Weil das ja wirklich, es ist witzig, aber das sind Sachen, die wirklich Leuten ja schaden. Weil es gibt Menschen, die, das hört sich jetzt so blöd an, aber es gibt Menschen, die sitzen zu Hause und schauen sich das an. Er ist eine 10 von 10, aber das und das und das. Und du merkst, es trifft auf dich zu. Und die Leute haben vielleicht eh keinen großen Erfolg bei Frauen oder auch umgedreht, Frauen bei Männern oder Männer bei Männern, wie auch immer. Und das fand ich nicht gut, diese Trends. Und da dann so drüber, auch alles nicht so erfolgreich. Aber es war okay für mich. Für mich war es groß, weil das, dann hat ein Video mal 50.000 Aufrufe und ich denke so, wow, krass. So, morgen erkennen mich alle draußen. Nein, aber... Und so hat es dann angefangen. Und dann kam irgendwann eben ziemlich schnell dieser Punkt mit dem Löwen-Reel. Und das hat alles verändert. Deswegen heißt das Album übrigens Stimme des Löwen. Wegen diesem ersten Reel, wegen dem Löwen und auch meinem Song daraus gefolgte Stimme des Löwen. Und deswegen auch das Album Stimme des Löwen. Weil das so quasi das Kapitel zumacht. So.
Na. Und merkt euch, ihr müsst euch diese Box bestellen. Ihr müsst. Und merkt euch, hasst nicht den Mensch, hasst, was er tut, ist einfach so ein starker Satz. Es ist ja abgeleitet, glaube ich, von hasse nicht das Spiel, hasse nicht den Spieler, hasse das Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Kommt mir bekannt vor, aber tatsächlich ist nicht davon abgeleitet, also nicht bewusst.
Don't hate the player, hate the game. Mhm. So. Und es ist so, hasse nicht den Menschen, hasse, was er tut. Es ist so, okay, krass, sehr, sehr deep auf jeden Fall für mich.
Für mich auch. Also für ich habe das mal irgendwann gesagt in einem Song und danach ist realisiert, was ich da geschrieben habe, weil das für mich dann so ein Satz war, wo ich gesagt habe, das ist das so der wichtigste Wert, den ich in mir trage. Dieses egal was ein Mensch tut, ihn dafür nicht zu komplett zu hassen oder keine Ahnung. Deswegen auch. Ich wurde gestern in einem anderen Podcast gefragt, würdest du lieber mit der Person oder mit der Person zusammenleben, wenn du müsstest, tralala. Und da habe ich auch gesagt, für mich ist es diese Person, um die es da ging, ich habe nichts gegen die, über die ihr redet. So, es ist, ich habe ein Video über die gemacht und da ging es um Oliver Pocher, kann ich sagen. Ich habe ein Video über den gemacht, ich finde scheiße, was er macht, ich finde scheiße, wie er verhält, aber ich sehe halt auch jemanden, der nie ernst genommen wurde und der so geworden ist, weil sein Umfeld ihn so gemacht hat. Und
weil es funktioniert.
Ja, und ich glaube fest daran, dass in jedem Menschen was Gutes steckt, mit kleinen Ausnahmen. So, also es gibt natürlich Leute, die ich sag immer Prinz Markus, ich glaube, das sind sich die meisten einig. Ich glaube, der ist so von Geld und Drogen so kaputt gegangen, dass da wirklich nicht mehr viel Gutes drin ist. So. Aber ich sag
ja, eben, doch, ich glaube trotzdem.
Irgendwo vielleicht ein kleiner Teil, aber mit dem werde ich kein Freund mehr auf jeden Fall. aber ich denke, wenn man damit lebt und auch wenn mir jetzt jemand mit mir diskutiert und wie scheiße vegan ist und der isst jeden Tag Fleisch und dies und das, dann ich kann diesen Menschen gar nicht hassen, weil ich mir denke so, du Armer, warum bist du so? Warum? Ja. Ich habe auch ein Lied auf meinem Album drauf drüber tatsächlich, was viele, glaube ich, auch nicht richtig verstehen, aber das Lied Hass mit Richter, ich weiß nicht, ob du das gehört
Hammer.
Hast. Da geht's genau darum. Der Hater, der Hate-Kommentare schreibt, das ist meistens ist er das Opfer, weil er, wenn du sowas tust, dann bist du so gekränkt und verletzt innerlich durch das, was du da gerade kommentierst oder siehst. Da ist irgendwas. Und natürlich ist es trotzdem nicht gut und natürlich darf man nicht sagen, hey, der kommentiert es nur, weil er ein armer Typ ist und lass ihn doch. Natürlich müssen Leute trotzdem zur Rechenschaft gezogen werden, dies und das. Aber die Leute sind ja nur so, weil sie aus irgendwas so gemacht wurde. Und ich finde, jeder muss sich mal überlegen, es gibt Leute in der Schule, wo bei mir früher und ich glaube, jeder kennt so Menschen, die früher gemobbt wurden und dann, wenn sie älter geworden sind, richtig so gefühlt schlechte Menschen geworden sind. Und ich beobachte das so oft, dass Menschen so von der Gesellschaft ausgestoßen, fertig gemacht werden, dass sie gar nicht anders können, als asozialisiert zu werden. Weißt du, wie ich meine? Also, dass du...
Oh, das ist gerade voll lieb, was du sagst. Wirklich. Aber ich bin da, glaube ich, radikaler als du. Ich denke mir so, ey, nur weil du Scheiße erlebt hast, musst du nicht scheiße werden.
100%, aber weißt du?
Und ich glaube, es ist
klar,
immer eine Entscheidung von einem Menschen selber, welchen Weg er einschlagen will und in welche Richtung er geht.
100%, aber trotzdem sage ich, also wie gesagt, das soll nicht irgendwie Leute verteidigen, die Schlimmes tun oder so. Aber ich sehe halt, dass diese Menschen hätte man vielleicht früher, wäre man früher miteinander umgegangen, vielleicht wären die nicht so geworden. Das will ich damit sagen, dass du...
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn die Gesellschaft aber generell mehr Rücksicht aufeinander nehmen würde und mehr Menschlichkeit haben würde, dann
genau,
wären wir an einem ganz anderen Punkt.
100%.
Einem ganz anderen Punkt.
Und das ist ja genau dieses: Hasse nicht den Menschen, hasse nur das, was er tut. Und dazu gehört auch, Leute nicht zu mobben, Leute nicht zu ärgern, egal was sie machen, egal wo sie herkommen, Leute an die Hand zu nehmen und auch wenn sie komplett andere Werte und Ansichten haben, trotzdem irgendwie versuchen, ins Gespräch zu gehen, trotzdem irgendwie versuchen, auf den Nenner zu kommen und vielleicht auch von guten Sachen zu überzeugen, die sie vielleicht nicht so leben. Das Problem ist, dieses Thema hat so viele Gedanken in mir drin, dass ich das gar nicht alles so...
Ich verstehe das komplett.
Ja.
Die Stimme des Löwen... Kannst du dir vorstellen, also wird es auch Live-Auftritte von dir geben? Oder bist du eher so ein Künstler, der sagt so, ey, ich gehe gerne ins Studio, ich mache gerne Mucke, ich hau die auch gerne raus, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der Bock hat, auf Bühnen zu stehen und... Weil ich versuche zu verstehen, in welche Richtung du gehen könntest oder wirst. So wirst du weiterhin... Picasso sein, der, das wirst du auf jeden Fall, der für Tierrechte einsteht und der dafür kämpfen wird. Aber du wirst auch hoffentlich mehr Musik machen, also das hoffe ich wirklich sehr, weil du, wie gesagt, Menschen... Und ich frage mich, in welche Richtung das jetzt bei dir gehen soll. Hast du dir darüber schon mal, hast du dir überhaupt Gedanken darüber gemacht?
Ja, natürlich,
oder?
Jeden Tag. Also es ist für mich so... Es gibt für mich diese eine Seite, diesen Vollblutmusiker, der unbedingt Musik machen will und auch viel mehr als Rap eigentlich. Ich möchte auch, ich spiele ja auch ein paar Instrumente und so und ich habe tausende Ideen und tausende Sachen, die ich machen will. Und auf der anderen Seite dieses, ich will aber alles für die Tiere geben und egal ob mit Musik oder ohne. Und es läuft ja auch immer so parallel. Also die Hörerschaft auf Spotify oder YouTube überschneidet sich kaum mit meinen Instagram- oder TikTok-Followern. Es ist wirklich, es sind so ein bisschen zwei Welten. Also ich würde schätzen, so 20-30% Überschneidung vielleicht und der Rest ist so ein bisschen getrennt. Live-Auftritte ist aktuell, glaube ich, die häufigste Frage und ich bekomme auch regelmäßig Anfragen für... Meistens dann für so entweder Tierrechtsdemos oder auf irgendwelche Festivals.
Also nee,
für
dich. Aber
ja, das Ding ist, würde ich aber bei manchen Sachen schon machen, glaube ich. Aber ich bin seitdem ich neu gestartet habe vor ein paar Jahren, bin ich nicht live aufgetreten. Das letzte Mal mit Anfang 20 irgendwann. Da bin ich auch regelmäßig aufgetreten. Das Ding ist, nach der Zeit habe ich so viel Musik gemacht und mich so krass weiterentwickelt in vielen Sachen. Gerade meine Skills im Studio und sowas weiterentwickelt. Und heutzutage, ich lebe ja, mein Tonstudio ist bei mir zu Hause, kommt immer mit. Und ich verbringe da den ganzen Tag drin, egal was ich mache. Also mein Tonstudio, ich bin immer in diesen Wänden und mache zwischendurch immer wieder Musik. Und wenn ich einen Song mache, gerade durch die Stimme, du merkst ja, wenn ich rede, ist die Stimme anders wie auf den Songs.
Das wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte sagen, das wollte ich eigentlich noch bringen, so von wegen. Ich war so verwundert, weil deine Stimme ist so eine Tiefe und ehrlich gesagt im ersten Moment auch düstere Stimme, deine Sangstimme. Und wenn du jetzt hier sitzt und redest, dann klingst du so überragend, also so übertrieben freundlich und so, es ist so eine lebendige, helle, frohe Stimme. Es hat mich sehr verwundert, muss ich dir sagen. Fand ich sehr spannend auch.
Ja, sagen, es höre ich öfter.
Kannst ja, ganz ja. extrem.
Es ist einfach, weil ich dieses, wenn ich aufnehme und dann komme ich halt in diesen Modus und dann, für mich ist Voice Acting, es ist jetzt nicht, dass ich meine Stimme verstelle, aber ich werde halt lauter und dann irgendwann so mit Druck. Voice Acting ist für mich halt so ein Riesending, wo ich sage, damit kannst du halt viele Emotionen triggern und sowas, wenn du deine Stimme richtig einsetzt. Wie gesagt, nicht verstellen, sondern halt richtig einsetzt. Und dadurch, dass ich da so viel Wert drauf lege und quasi im Studio, ich mache auch mittlerweile, nehme ich auch meine Takes so auf, dass ich teilweise einen Satz dreimal schneide, weil ich sage, bei dem zweiten Take habe ich das eine Wort besser betont und tralala.
Oh Gott.
Ja. Aber das ist so mein, das macht mir Spaß, das ist so mein Ding. Und dann okay. will ich, dass jedes Wort sich so anhört, wie es sich anhört in den Songs dann. Und dann kam halt auch dieses Ding, okay, live wird das nicht so funktionieren. Es würde schon, also es würde live funktionieren, für die Leute wäre es wahrscheinlich nicht groß anders, für mich aber. Das ist so ein dummer Perfektionismus, den ich auf jeden Fall ablegen muss.
Dringend.
Und auch dabei bin.
Ganz
ja.
dringend.
Und aber dadurch auch, dass ich nur im Studio viel gemacht habe, gibt's schon auch den einen oder anderen Song, der live schwer funktioniert, weil zu wenig Atempausen drin oder sonstiges. Was eigentlich doof ist, aber für mich halt auch so ein Stilmittel, weil manchmal ist es einfach cooler, wenn ein Part durchgerappt ist. So. Und für viele ist es dann auch kein echter Rapper, wenn man es nicht live performen kann, dies, das. Aber es wird kommen. Ich werde von Asien, die auch mit dir Kontakt hatte, glaube ich, im Vorfeld, der drängt mich regelmäßig dazu, du musst. Vor allem auch, weil man ja irgendwann auch ein bisschen Geld verdienen muss und du verdienst halt mit live einfach am meisten Geld. Es ist mir halt immer sehr unwichtig, aber klar, ich muss auch von irgendwas leben. Deswegen, ja,
unbedingt. Ja.
Und es wird kommen. Eigentlich haben wir, weil du ja wegen dem Album gefragt hast, eigentlich haben wir die Idee gehabt, das dieses Jahr zu machen, quasi so eine wenigstens 5-Städte-Tour oder sowas zum Album zu machen.
Geil.
Mache ich aber nicht. Weil dann einfach vieles andere dazwischen kam, andere Projekte, die ich jetzt noch machen will und so. Aber ich denke, dass ich spätestens nächstes Jahr, vielleicht dieses Jahr, mir was überlege. Aber keine Tour, sondern ich habe gerade gedacht, vielleicht Berlin sogar, weil einfach Berlin meine größte Zuhörerschaft ist, dass ich vielleicht in Berlin mal eine Location miete. Wir hatten sogar mal kurz eine und haben es wieder abgesagt. Und dort mal ein Abendspiel oder so. Und mal gucken, wie es ankommt. Ja, ich bitte drum. Du bist natürlich eingeladen dann.
Ey, sofort.
Wenn es so ist.
Also ich bin wirklich, ich hoffe, dass noch ganz, ganz viel von dir kommt. Also ich anders. Ich bitte darum. Und
es kommt, keine Sorge.
Weil das ist so.
Ich kann ja gerade nichts releasen, weil das Album jetzt kommt.
Ich verstehe.
Und wenn das Album fertig ist, glaub mir, ich habe so ultra viel, auch viel Experimentelles, was dann noch kommt, so was ich schon lange machen wollte, wo ein bisschen mal einen anderen Vibe gibt. Keine Sorge, jetzt nichts zu krass Mainstreamiges oder sowas, sondern einfach so andere Sachen. Aber die Themen und die Texte bleiben immer gleich witzig auch. Sorry, jetzt bin ich im Laberflash. Aber
ja, auch, super, los.
Ich habe ein Song jetzt im Petto, der auf so ein, ich habe gesagt, ich will irgendwas gute Laune-mäßiges mal machen. Das versuche ich seit Jahren. Es funktioniert aber nicht.
Nee, ich habe bei dir auch nichts Gute. Aber das ist nicht negativ. Das ist keine Kritik. Ja, das ist mir wichtig.
Ist es für mich auch nicht. Also gut, es gibt einen Song, der auch ganz gut läuft. Du schaffst es. Der ist so ein bisschen motivierend, aber auch da ist es wieder Melancholie und so. Aber jetzt habe ich einen Beat bekommen von Neo Unleashed, falls du den kennst. Mhm. Auch grandioser Rapper und Produzent. Der hat gesagt, er hat einen Gitarrist im Studio gehabt, wir haben einen Beat gemacht, guck mal, ob der was für dich ist. Und dann ist es so ein sommerlicher Beat, wo ich dem dann gesagt habe, wie kommst du da auf mich, was soll das? Sagt er, irgendwie höre ich dich da drauf. Dann habe ich gedacht, ja komm, ich probiere mal was. Und hab dann angefangen zu schreiben, hab's dann im Umfeld gezeigt und dann hieß es wieder, jetzt hast du ja wieder was Trauriges gemacht. Und es ist tatsächlich jetzt ein fröhlicher Beat, aber irgendwie mit wieder so Melancholie. Ja. Es geht nicht anders so.
Aber ich finde es gut.
Ja, es ist ja auch.
Weil das bist du und das ist authentisch. Ich kann das nicht ernst nehmen, wenn Gangster-Rapper plötzlich irgendwie meinen Love-Song produzieren zu müssen. So, sorry, ich nehme dir das nicht ab. So,
ja, voll.
Feier ich nicht, mag ich nicht. Und bei dir ist es halt so, ich erwarte das, ehrlich gesagt, erwarte ich das von dir, dass mich deine Songs abholen und dass sie mich irgendwo gedanklich auch hinführen. Sage ich dir ganz ehrlich, ich will das jetzt so, weil ich das jetzt so für mich entdeckt habe, weißt du, was ich meine?
Dann muss ich es halt so machen.
Also nein, ich erinnere dich daran, ich habe gesagt, deine Songs sind keine Happy Songs, aber sie geben einem sehr viel. Und das, was sie einem geben, ist, dass man sich danach gut fühlt. Und das ist ein Unterschied. Weißt du, wenn du so ein Gute-Laune-Lied hörst vom Lina Launebär, dann hast du so 2 Minuten gute Laune, weil du dich 2 Minuten so fühlst, aber danach ist es vergessen. Und bei dir ist es so, du hörst es und dann musst du es nochmal hören, um zu gucken, hast du es jetzt wirklich richtig verstanden? Und dann merkst du, du hast es richtig verstanden, du fühlst es und dann geht's dir gut.
Das ist krass, ja. Das ist schön zu hören, dass es so...
Ich glaube, nicht nur mir geht es so. Das ist ein Fakt bei deinen Liedern. Es ist einfach...
Es ist halt immer dieses... Also mir geht's auch so, dass ich habe schon das Gefühl auch, dass es so, wie ich es plane, auch funktioniert. So gibst du mir ja auch gerade das Feedback und so, dass es ja so sein soll. Meine Musik soll ja auch irgendwie einen therapeutischen Ansatz haben, sag ich mal. Aber trotzdem habe ich schon auch Lust manchmal nicht gute Laune Sachen zu machen, aber irgendwie.
Können wir uns darauf einigen, dass du gute Laune Sachen machst?
Ja, okay, ich mache gute Laune. Ich habe schon manchmal Lust, irgendwie Sachen zu machen, die ich auch gerne hören würde, unabhängig vom Text. Weil ich einfach die Musik halt auch sehr mag.
Achso, das geht mir aber so.
Ja, das ist auch schön zu hören, aber das geht mir bei den meisten von meinen Sachen nicht so. Und zum Beispiel habe ich das bei eigentlich dem traurigsten Song, Es tut mir leid, das ist ja so eine Entschuldigung an die Tiere. Den höre ich gern musikalisch, weil ich einfach, da habe ich zum Beispiel alles selber gemacht, da habe ich die, also nicht alles, der Danny the Delta Mode, der, wo die Gitarre spielt, hat die Gitarre gemacht und das gemastert und ausproduziert, aber das Klavier habe ich gespielt und da habe ich ja eher so Sing-Song gemacht.
Ich war mir auch erstmal nicht sicher, als ich das Video gesehen habe, ob du das jetzt wirklich gespielt hast.
Und doch, dann doch, also aber, nicht im Video live natürlich,
nein,
sondern
das habe ich
Studio,
verstanden, aber dann habe ich mitgekriegt und habe erfahren, du spielst mehrere Instrumente, dann war mir klar, so okay, der hat das auch noch selber gespielt, so wie krass.
Ja,
ist geil.
Und das ist, das höre ich zum Beispiel gern, weil ich da Musik drin habe und weil ich da so eine, was zwar sehr Simples, aber was selber Komponiertes habe und das gibt mir viel mehr. Das ist
ein schönes Lied.
Ja, ich finde es auch, ist eins der wenigen Lieder, die ich von mir selber ab und zu höre, weil ich es schön finde. So.
Aber ich kenne keinen Künstler, der sagt, er hört seine eigene Mucke. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es ist okay, dass du das nicht tust.
Ja, aber wobei ich sag, ich tue es ab und zu, aber das sind dann meistens so Sachen, dass ich entweder will ich den, also die sind auf Spotify und ich höre nochmal an, wie hören sie sich im Vergleich zu den anderen Songs an vom Mix und sowas halt.
Ja,
also
das
so,
ist aber mit einem anderen.
Das ist was anderes, ja. Und manchmal auch so, klar, da sieht man irgendeinen Song, hat ein bisschen mehr Streams, der schon 2 Jahre alt ist und dann denke ich, was war das nochmal genau? Dann höre ich den auch nochmal an. Und es ist ja witzig, manchmal höre ich Songs von früher an die ich mich nicht mehr erinnere. Und das ist voll geil, weil dann höre ich plötzlich Musik mit meiner Stimme, die ich aber gar nicht mehr so gut kenne. Dann ist es auch wieder interessant. Ja. Aber so dieses, ja, doch, manchmal, eigentlich ist ein gutes Zeichen, wenn ich Musik von mir selber höre, was selten vorkommt, dann weiß ich, der Song ist geil geworden, weil, also wenn ich es wirklich selber mehrmals höre, aber das ist jetzt auch länger nicht vorgekommen. Das letzte Mal beim Song Dämonen, den ich gemacht habe, der leider...
Der ist aber auch
ich, hart. Hast du gehört? Ich verstehe nicht, das ist für mich aktuell, vielleicht auch, weil es so neu ist, mein bester Song zu auf und rap-technisch auch bester Song und auch am besten ausproduziert.
Sehr starker Song. Sehr, sehr stark.
Danke. Aber irgendwie nicht...
Nicht was?
Nicht so gut, hat nicht so gut funktioniert.
Doch, der wird noch funktionieren. Warte mal, bis die Box raus ist.
Na, ich bin überzeugt. Aber der ist nicht auf dem Album. Der Mond
ist nicht drauf? Ja, aber der ist auch von 26, oder ist der von... Ja. Und der ist nicht drauf? Mhm. Das ist aber schade. Aber okay, dann können wir den ja hier noch ein bisschen pushen. Darf ich dich was fragen, bitte, noch? Bist du an sich ein glücklicher Mensch, wenn ich fragen darf?
Okay, krass. Nee, das nicht. Aber ich bin auch nicht... das ist sehr deep, die Frage jetzt natürlich. Wenn ich den Durchschnitt nehme, dann bin ich nicht glücklich. Aber wenn ich... Darum... Das ist jetzt echt schwer... Ich bin, wow, was für eine harte Frage. Das ist wirklich heavy. Ich habe sehr viele glückliche Tage und wo es mir gut geht und wo ich auch sehr dankbar bin. was für mich übrigens der Schlüssel zum Glück ist, die Dankbarkeit und auch mal zu genießen, was man hat. Und egal, ob du einem Gott dankst oder dem Welt, der Universum, dir selbst, was weiß ich, aber ich glaube, das ist wichtig. Aber ich habe halt schon auch noch diese Momente, Tage, Nächte, wo ich sehr weit unten bin, aber trotzdem funktioniere. Ne, also nicht diese depressiven Episoden hab. Deswegen sage ich, im Durchschnitt würde ich nicht sagen, ich bin glücklich, aber ich würde trotzdem sagen, ich habe ein gutes Leben gerade. Das ist voll der Widerspruch, aber irgendwie, ne, du verstehst. Du bist immer kurz vorm Heulen, das macht mich fertig.
Oh nee, Quatsch. Nee, es ist einfach, weil mich Dinge einfach auch berühren und weil ich glaube, ehrlich gesagt, muss ich sagen, es gibt eine Sache, die ich irgendwie unfair finde im Leben. Und ich weiß nicht, ob der liebe Gott das extra gemacht hat. Aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die etwas machen in ihrem Leben. Und ich möchte das mal für mich dir wiedergeben. Ich kenne dich nicht, ich darf dich heute kennenlernen. Aber ich durfte mich mit dir befassen und ich durfte mich mit dir beschäftigen. Und du hast mir viel gegeben. Und ich glaube, das tust du vielen Menschen gegenüber. Aber ich fühle daraus, du nennst es Melancholie. Und ich glaube, dass nur melancholische Menschen in der Lage sind, Dinge zu transportieren, die mich persönlich berühren. Es geht jetzt nicht um alle, weißt du? Also ich glaube, dass ein Gangster-Rapper imstande ist, Jugendliche aus einer gewissen Richtung abzuholen und die zu bespaßen. Es juckt mich aber halt nicht. Verstehst du?
Ja.
Und deswegen war es mir einfach wichtig zu hinterfragen, ob du glücklich bist. Und ich fand es aber gerade schön, wie du das erklärt hast, wie du das umschrieben und beschrieben hast. Und ich hoffe aber, dass du zufrieden bist. Oder dass du
schon
zufrieden sein wirst.
Ja, schon. Es ist halt immer dieses, weißt du, ich lasse mich von vielen Dingen so hart aus der Bahn werfen, die gar nicht so deep sind eigentlich auch, muss ich sagen. Aber für mich halt.
Ja.
Eine Sache der Wahrnehmung. Weswegen ich vielleicht auch manchmal empathischer zu Menschen sein kann, die nicht so ein gutes Ansehen haben, weil ich, du weißt nie, wie der Mensch tickt. Und für mich ist es so, es gibt Kleinigkeiten, die machen mich so fertig, dass ich wirklich am Boden bin. Und das kann auch schon ein Termin sein, auf den ich keine Lust habe, der in 2 Wochen ist. So.
Ich kenne das. Und dann kriegt man richtig körperliche Beschwerden.
Ja, ich bin jetzt ja 3 Tage unterwegs für verschiedene Podcasts und so. Und ich bin am Freitag krank geworden. Nein. Aber wirklich, aber nicht richtig, sondern Gliederschmerzen und gar nichts ging mehr. Und am nächsten Tag ging es wieder. Und es war richtig dieses gar nicht jetzt, also ich freue mich natürlich auf Termine wie heute, aber ich diese Fahrt hierher und dieses, dann finde ich einen Parkplatz und tralala, das macht mich verrückt.
Ich kenne das.
Ja, und jetzt zum Beispiel gerade mit meiner Hündin, der ist gerade, ich habe ja vorhin gesagt, der geht's nicht gut, das stimmt ja eigentlich nicht, der geht's gut, aber sie
hat
könnte
was, was
sein,
du nicht
dass,
weißt und
genau,
jetzt bist du nicht da, es ist natürlich
genau,
anstrengend.
Das ist ein Horror für mich.
Ja.
Und wenn ich, das ist auch so, ich kann eigentlich mit, ich habe Trennungen hinter mir schwere, ich habe Tode hinter mir in der Familie, ich habe viel Scheiß hinter mir, aber schon lange nicht mehr so schlimm, wenn jetzt Jane, also meine ältere Hündin, wenn die stirbt, da bin ich nicht drauf vorbereitet und das kann ich ja nicht. Seit Monaten bereite ich mich drauf vor, dass es irgendwann soweit ist und das macht mich fertig.
Ich verstehe das.
Das ist ein, wenn das passiert, das wird so hart und ich kann mich nicht drauf vorbereiten. Ich kann auch.
Geht auch nicht.
Nee. Und ich konnte das bei Menschen schon. Da hat es funktioniert, dass ich die Trauer im Griff hatte. Aber bei ihr kann ich es nicht.
Ich sag dir mal, meine Hündin, die ist 15 geworden und die war krank. Und die ist wirklich, also ich, mein erstes Kind, die war wirklich krank.
Mhm.
Und die ist aber geblieben und ist 2 Wochen nach der Geburt meines ersten Kindes verstorben. Also, und auch der Tierarzt meinte dann so zu mir, Mann, die hat gewartet. Die hat gewartet, dass du eine neue Aufgabe hast und so. Und ich kann bis heute nicht über sie reden, weil ich sie, und das meine ich wirklich ernst, weil ich sie so sehr vermisse, weil sie meine beste Freundin war. Und Ey, ganz ehrlich, ich hoffe, du verstehst das nicht falsch, ja. Also, weil meine Kinder lieben, also wir hatten zwei Katzen und die sind leider verstorben und mein Sohn leidet wahnsinnig darunter und will unbedingt eine neue Katze. Und dazu gibt's auch eine Überraschung, aber ich habe Angst, dass er diese Folge hört, deswegen sagen wir nicht mehr. Aber eigentlich bin ich dagegen, Haustiere zu haben. Nicht weil ich denke, es sollte keine Haustiere geben. Ich denke, dass Haustiere Menschen und Kindern sehr, sehr gut tun, gesundheitlich, psychisch und alles. Aber, und auch, wir reden jetzt von der richtigen Haltung und alles, also verstehe mich nicht falsch.
Ja.
Aber ich bin eigentlich gegen Haustiere. Und ich bin ganz vehement dagegen und ich will eigentlich, unser Hund ist jetzt 16 und ich liebe den so sehr und ich will eigentlich nie wieder Haustiere haben. Genau aus diesem Grund. Man kann sich nicht auf dessen Tod vorbereiten. Und die Zeitspanne, die wir diese Wesen haben dürfen und die wir sie lieben dürfen, ist zu kurz und ist für mich nicht wieder gut zu machen mit dem Schmerz, der danach einfach ein Leben lang bleibt.
Ja.
Das geht nicht weg. So, ich werde mein Leben lang darunter leiden, dass ich bereits zwei geliebte Hunde verloren habe. Aber ich hatte sie viel kürzer, als dass ich über, weißt du, dass ich darüber, ich leide halt, ich leide richtig, ich kann nicht an sie denken, ich kann nicht über sie reden. Und jetzt denke ich mir so, ey, das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig. Du liebst es so sehr und dann nach, wenn es gut geht, 20 Jahren, musst du dich verabschieden. Ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Ich verstehe das, ja. Ist mir zu doll,
ich will es nicht.
Also ich sag, guck mal, ich differenziere immer zwischen, für mich gibt's Tiere, Hunde und Menschen, weil Hunde sind für mich sowas...
Das Familienmitglied.
Ja, und vor allem ist es so, dass Hunde so domestiziert sind und so eine Bindung zu dir aufbauen können, dass es für mich nicht vergleichbar ist mit anderen Tieren. Ich sage, ich bin dafür, dass man Haustiere hat im Sinne von, ich bin dafür, dass du dir, dass du Hunde zum Beispiel aus Tötung holst oder dass du Hunde... Natürlich ist es nicht die Endlösung, man muss Kastrationsprogramme machen, dies und das, aber zumindest in der Zeit, bis es soweit ist, dass eben nicht mehr dieses große Tötungsproblem auf der Welt ist mit den Hunden, dass du zumindest ein paar von den Seelen retten kannst und denen ein gutes Leben geben kannst. Deswegen ist der einzige Trost für mich, wenn ein Hund bei mir geht, dass ich zwei weiteren Hunden ein gutes Leben schenken kann, weil den einen, den ich adoptiere und der Platz, der frei wird für den nächsten, der aus der Tötung geholt wird. Aber grundsätzlich, gerade zum Beispiel Katzen, auch tolle Tiere und ich liebe sie und dies und das, aber extrem problematisch natürlich. Freigängerkatzen sind die zweitgrößten Ankiller der Welt so. Dann, also Kleintiere, dann ist es immer die Sache, halte ich eine Katze nur drin, weil sonst sterben in der Nacht 18 Vögel, Mäuse, was weiß ich was. Oder lasse ich sie raus, ihrem natürlichen Trieb, aber dann, ne? Und deswegen sage ich, Katzen auch ja, aber halt aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz. Und bitte nicht züchten Katzen, weil das ist nicht so geil. Und alles andere finde ich schon furchtbar. Vögel im Käfig zu Hause zu halten.
Boah, geht gar nicht.
Das ist die größte Ironie, die der Mensch
macht.
Das
macht gar keinen Sinn.
Nee.
Das macht so gar, aber auch, ey, sorry, auch Hamster, Ratten, Mäuse, so, die gehören nicht nach Hause. Die gehören draußen. Die müssen draußen leben.
Außer wenn man eben, das gibt's eben auch, wenn man unbedingt ein Meerschweinchen haben will, dann gibt's auch genug, die irgendwo beschlagnahmt wurden, die abgegeben wurden, die man auch aus dem Tierheim Tierschutz holen kann.
Also vor einer Woche ist mein Mann mit den Kindern zum Sport gegangen und an der Straße am Bürgersteigrand, damit du es verstehst, am Bürgersteigrand stand ein Beutel. Und die fanden den komisch, weil der war so bedeckt mit Handtüchern. Und Reflex ist es ja, dass man gegen sowas kickt als Kind. Weißt du, du siehst irgendwo eine Cola-Dose und du kickst sie weg. Und mein Mann hat diesen Beutel gesehen und er guckt und er sieht, da drin bewegt sich was. Und er macht es auf und da drin war ungelogen, also so eine richtig große Schildkröte.
Was?
Also so nicht so eine Babyschildkröte, sondern schon etwas also so er meinte, die war klein, aber ich habe sie ja gesehen, ich fand die jetzt nicht so klein. Die war wie so ein Vorspeisenteller groß, ja? Und die hat die ganze Zeit versucht da rauszukommen. Die hat die ganze Zeit so, na klar, direkt Tierarzt angerufen, was machen wir jetzt so? Und dann die Schildkröte zum Tierarzt gebracht und dann auch erfahren, dass das wirklich nicht eine Ausnahme ist, sondern es passiert ganz oft. Deswegen, Mann, Leute, Tiere sind keine Geburtstagsgeschenke, keine Weihnachtsgeschenke und gar keine Geschenke. Man holt sich, du fährst in Urlaub, du brauchst jemanden, der sich um die Tiere kümmert. Das sind alles so Dinge, so, ich bin jetzt nicht der Verfechter von Tierschutz, Fahne, Stange Nummer eins. Natürlich bin ich Tierschutzfan und alles, aber ich persönlich, weißt du, ich nicht, also,
ich weiß, was du meinst, aber bist du ja im Moment schon, was ja auch gut ist.
Ja, na selbstverständlich, es sind Tiere. Weißt du, wie viele Tiere wir hier ständig retten müssen? Mann, wir haben sowieso einen Schaden. So, wenn irgendwo ein kranker Vogel auf dem Boden liegt, dann müssen wir uns erstmal informieren, wie kann man diesen Vogel jetzt anfassen, weil du darfst ihn ja nicht mit der Hand anfassen. Da gibt's ja tausend Regeln.
Ja, kommt drauf an. Aber finde ich sehr gut. Das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht so unkommentiert stehen lassen sollte. Dieses davor informieren finde ich extrem wichtig.
Ja.
Weil man kann auch wirklich viel falsch machen. Es gibt auch gerade bei Vögeln in der Stadt und so, die auf dem Boden liegen, oft ist es ja so, dass die irgendwo dagegen geflogen sind und dann sich kurz auskurieren müssen, dann weiterfliegen, gibt's auch. Und ich hab zum Glück einen Kontakt, Kims Tierwelt auf Instagram, gerne folgen, der ich bei sowas immer schreibe, weil die so eine kleine private Auffangstation hat quasi, und sich um so Tiere kümmert. Die hat ein Wahnsinnswissen. Sobald ich irgendwas hab, einen Vogel findet, irgendwas, sofort anrufen und die weiß immer ganz genau,
okay,
was.
Perfekt.
Und also jetzt bitte nicht alle Kim anrufen, wenn du was, aber irgendjemand, auch wenn es ein Tierarzt ist oder dies und das, nur bei
notwendigen Fällen.
Ja, genau, aber nee, was mir es gibt tatsächlich auch Tiere, da würde ich niemand. Das ist jetzt sind wieder so viele Gedanken. Wenn ihr einen Wolf im Wald seht, dann bitte niemanden anrufen. Weil das,
der wird dann erschossen.
Das Thema hatte ich jetzt auch schon öfter, wenn ihr einen Wolf seht oder es ist.
Ich weiß, ist schwer. Nein, mir ging es eher darum, wir hatten mal einen Spatz gefunden, der aus dem Vogelnest gefallen ist. Und wenn wir den angefasst hätten mit unserer Hand und den da reingesetzt hätten, dann wäre der von seiner Mutter verstoßen geworden. Also so, es gibt so Sachen, die muss man schon. Ich will einfach nur sagen, Tiere brauchen enorm viel Pflege, Zeit und Aufmerksamkeit und die gehören nicht aus Spaß mal kurz gekauft, damit man sie dann zwei Jahre später auf die Straße setzt.
Gekauft sowieso nicht. Wenn dann so adoptiert und ins Haus geschenkt und einfach schauen, ob es zum Leben passt und ob man dem Tier auch ein gutes Leben bieten kann.
Sehr, sehr wichtig, genau.
Wobei ich gerade bei Hunden aus dem Tierschutz auch immer so im Zwiespalt bin, weil ich denke mir so oft, es gibt wirklich Tierschutzorganisationen, die extrem drauf schauen, wo die Hunde hinkommen. Und wo es für manche wirklich unmöglich ist, einen Hund zu adoptieren.
Ja, ich feiere das aber nicht.
Ja, es ist ganz schwierig, weil ich sage, wenn du jetzt in Berlin in einer Stadtwohnung wohnst, aber einen Park nebenbei hast und wirklich, man müsste es ja immer ganz individuell betrachten und wirklich ein extrem tierlieber Mensch bist und dem Tier, deswegen, das also der Tötung wert ein Leben schenken könntest, das gut
ja
ist, dann solltest du das natürlich
und
auch
nicht nach
können
deinem Register gehst, so, weil wir wollten nämlich einen adoptieren. Und dann hieß es, nee, geht nicht, weil sie haben schon so einen alten, großen Hund zu Hause. Mhm. Sie haben Kinder, die unter 10 sind. Ey, meine Kinder sind mit Tieren aufgewachsen, also mit Hunden aufgewachsen. So, unsere Hunde kriegen jeden, wir fahren in, Mann, wenn du ein Tier zu Hause hast, dann weißt du, wie du dich drum zu kümmern hast. Du gehst in den Wald, du gehst spazieren. Und dann zu sagen, nee, weil du hast hier drei Punkte, die du, nee, feier ich nicht.
Das ist das Problem, also es ist.
Feier ich nicht.
Es ist wichtig, dass man drauf guckt, ist wichtig. Also es darf natürlich nicht, sein, dass du an jeden ein Tier rausgibst. Aber eben genau das, was du sagst, manche Orgas sind da schon sehr, sehr krass. Und das finde ich dann auch schwierig, weil es gibt wirklich viele Leute, die einen Hund adoptieren wollen, keinen bekommen und dann vom Züchter holen. Und das kann halt auch nicht die Lösung sein.
Ja, aber es gibt ja noch Tierheime, da kann man ja auch hingehen.
Es gibt auch Tierheime, da kann man auch hingehen. Für mich ist immer klar, also am Ende, wenn mir jemand sagt, ich habe meinen Hund aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz oder aus dem Ausland, ist alles geil.
Ja.
Ich bin natürlich der größte Fan zu sagen, viele sind gegen diese Direktvermittlung. Also das heißt, dass ich zum Beispiel einen Hund direkt aus Rumänien adoptiere, ihn aber noch nie gesehen habe. Es sind viele dagegen. Verstehe ich auch. Wo ich aber Fan davon bin und dass jeder, der sich das leisten kann und der da Bock drauf hat, sollte das machen, fliegt nach Rumänien, Ungarn oder sonst irgendwohin, geht in Tierheime, die aus Tötung holen, und schaut euch da die Tiere an.
Ja.
Weil das habe ich gemacht jetzt zweimal. Ich war in Rumänien und in Ungarn. Und gerade in Ungarn ein so unfassbar großes Tierheim. Egal was, es ist ja auch egal, was du für einen Hund willst. Nee, ich will aber unbedingt einen Dackel. Kein Problem. Da gibt's Dackel. Da gibt's Dackelwelpen ausgewachsen. Ungarn, alles, ja, was du willst. Oder ich will einen Golden Retriever. Findest du alles im Tierschutz und alles auch in Tötungen. Und dahin fliegen, das Ticket ist nicht so teuer nach Ungarn.
Es ist auf jeden Fall günstiger, als sich ein Tier beim Züchter zu holen.
Ja, dann kommt das auch noch dazu. Und die Schutzgebühr, die du am Ende zahlst, ist auch viel, viel günstiger. Geringer. Ja, man kann aber natürlich, ich habe jetzt für Yara zum Beispiel die jüngere Hündin, die ist aus einer Tötung. Ganz direkt, die habe ich selber aus der Tötung rausgeholt sogar. Die musste ich aber dann in Tierheim bringen, dass sie geimpft gechippt wird, dass sie ausreißen kann. Da habe ich dann den Preis nochmal verdreifacht, glaube ich, oder sowas, weil ich dann natürlich gern mehr gebe. Auch das, wenn man Hunde aus dem Tierschutz holt, die Leute freuen sich natürlich. Die Orgas, wenn man ein bisschen mehr gibt. Aber das finde ich zum Beispiel ein geiler Weg, wirklich vor Ort zu gehen, sich das anzugucken.
Wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall.
Und wenn du dann ein Tier hast, was ich jetzt in Rumänien zum Beispiel hatte, da durften jeder Creator, der da war, durfte einen Hund aus der Tötung rausholen. Und das ist natürlich schwer, weil du lässt dann, bei mir waren es glaube ich noch 83 in der Tötung und einen durfte ich nur mitnehmen. Ist natürlich schwer dann, sich für einen zu entscheiden. Aber ich war bei fast allen, also ich war bei allen am Käfig, habe bei allen geguckt und bei manchen bin ich reingegangen und bei ihm bin ich reingegangen. Charlie, der wurde auch dann rausgeholt. Der springt mich an, so ein riesen süßer Teddy springt mich an und verhakt sich so, wie als würde mich umarmen und drückt seinen Kopf so an meine Brust und reibt sich so.
Okay, da war klar.
Das war sofort natürlich. Das war hätte ich nicht eine der beiden Hündinnen, die relativ unverträglich ist mit anderen. Ich hätte den sofort mitgenommen, aber es ist ja schön, er ist gerettet, er kann adoptiert werden. Und diese Erfahrung machst du dort. Und dann gehst du auch vielleicht hin mit dem Gedanken, boah, ich will aber unbedingt so und so einen Hund. Bist dann aber da und lernst dann die Persönlichkeit kennen. Das Ganze ist ja wie wenn du als junger Mensch datest. Du datest und datest, du hast so diesen einen Typ Mensch, auf den du stehst. Und dann triffst du plötzlich die Liebe deines Lebens, die komplett anders aussieht. So.
Absolut richtig, ja, was du sagst. Hatte ich auch schon mit meiner Hündin. Das ging mir genauso. Ich wollte einen speziellen Hund haben. Und dann habe ich aber sie gesehen und dann war klar so, okay, du bist das. Du bist die Liebe meines Lebens. PK, ich muss jetzt leider schon zu meiner letzten Frage kommen. Eigentlich nicht, weil ich muss, sondern weil du musst jetzt noch weiter. Ich weiß es nicht, ich habe keine Uhr, ich will es nicht wissen.
Ja, okay.
Ja?
Ja.
Meine letzte Frage. Die maximale Blamage.
Die maximale Blamage.
Was war das Peinlichste, was dir jemals in deinem Leben passiert ist?
Wow. Boah.
Kann sich nur Stunden handeln.
Lass ich kurz überlegen. Das Peinlichste, was mir je passiert ist. Mhm. Ist ja auch wieder so eine Empfindungssache und es ist vielleicht für andere Leute gar nicht so peinlich.
Ist ja nicht
aber
für dich.
Ich glaube, für mich der wirklich ein kleines Trauma, so wirklich richtig gleich peinlich. So? Für mich war es krass, aber eigentlich ist es nicht so krass und aus heutiger Sicht auch überhaupt nicht schlimm. Als meine Mutter da war ich 15, meine Mutter hat Zigaretten in meiner Jackentasche gefunden. Das war für mich der unangenehmste Moment, den ich jemals hatte.
Warum?
Weil ich immer, meine Mutter war immer, die hat immer gesagt, du kannst, die wusste, die kann mir nichts verbieten. Die war sehr schlau, meine Mutter. Ja. Also die kannte mich sehr gut und die hat gesagt, wenn du rauchen willst, dann rauch, aber nicht in der Wohnung, sondern halt draußen. Und ich wollte trotzdem immer sie nie enttäuschen und trotzdem wollte ich nicht, dass sie weiß, dass ich rauche. Aber es ist eine Mutter, natürlich wusste sie.
Ja, na klar.
Und dann hat sie irgendwann mal meine Jacke genommen und gesagt, oh Kai, die Jacke, die musst du jetzt auch mal waschen. Das war eine weiße Jacke, die war komplett dreckig, eine Alpha-Jacke damals natürlich. Ja. Und dann nimmt sie die und ich sag, nein, die muss nicht gewaschen werden. Nein, ich bring die nachher selber. Macht die Jacke auf und holt die Zigarette raus und zeigt dir das so. Boah, das war so schlimm. Dann hat sie gesagt, da hatte ich eine Freundin damals. Ich gesagt, die sind von meiner Freundin, ja, die habe ich nur. Und für meine Mutter war das kein großes Ding und so.
Und war es danach aber erledigt? Hast du danach zugegeben, dass du rauchst?
Nein. Ein Jahr später oder sowas hat meine Mutter... da bin ich mit dem Kumpel raus und da hat meine Mutter, da habe ich gesagt zu meiner Mutter, wir gehen kurz eine Runde spazieren. Da hat meine Mutter gesagt, gibst du mir auch eine? Da habe ich gesagt, was? Ja, Kai, ich weiß, dass du rauchst. Und da war es dann ab dem Zeitpunkt, war es dann klar.
Ach, wie süß. Ist aber süß. Wir waren jetzt bei meiner letzten Frage und normalerweise kommt jetzt auch das Ende. Aber es gibt noch eine Sache, die hast du schon öfters erzählt. Ich bin kein Fan davon, Fragen zu wiederholen. In dem Fall werde ich sie dir jetzt aber stellen, aus einem einfachen Grund. Ich finde, dass diese Lehrerin es verdient hat. Sie hat es verdient, dass ich dich jetzt frage, woher kommt eigentlich dein Künstlername Picasso?
Krass, ey, das ist wirklich, noch nie hat jemand so recherchiert wie du. Wirklich, noch nie hat jemand so viel gewusst. Der Name Picasso kommt durch eine Lehrerin, die zu mir gesagt hat, in der 5. Klasse, da war ich 11, die eine der zwei Lehrerinnen in meinem Leben, die ich mit denen ich keine Probleme hatte, sie und noch eine andere.
Deswegen war es, also das habe ich mir schon gedacht und deswegen möchte ich sie hier auch nochmal erwähnen.
Sie hat, ich sag, Frau Kovac hieß sie übrigens, ich sag mal den Namen, sie hat mir den Namen Picasso eigentlich gegeben, weil ich im Kunstunterricht etwas gemacht habe, was sie sehr cool fand, sehr künstlerisch gut. Und sie hat gesagt, ich bin ein kleiner Picasso, Picasso. Das war der Witz dahinter.
Ey, so cool.
Ja, und den, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Und dann habe ich irgendwann ein paar Jahre später, als ich mich bei Rappers Inn im Forum angemeldet habe, habe ich einen Namen gebraucht, Picasso eingegeben und dann irgendwann aus Coolness-Gründen Picasso draus gemacht.
Richtig geil.
Das ist der Name,
ich feiere den Namen. Ich feiere die Geschichte dahinter. Ich feiere die Lehrerin, die dir diesen Namen verpasst hat. Und ich feiere es, dass du diesen Namen mit wirklich viel künstlerischem Dasein in die Welt trägst. Es ist ganz, ganz groß.
Ich feiere es, dass du ihn richtig aussprichst, Picasso, weil viele Leute ihn gar nicht erwähnen, weil sie sich unsicher sind, oder Picasso sagen, weil auf meinem
Picasso Official.
Es wird eben nicht mit O geschrieben, aber auf, genau, eben auf
wegen
Instagram.
Official.
Genau, weil man sich natürlich früher so Namen gegeben hat, Official, obwohl man 5 Follower hatte, weil man dachte, das macht man so.
Ja.
Ja, das ist die Story dahinter. Aber ich bin sehr froh über den Namen, weil sehr früh schon so war, dass du unter dem Namen eben nur mich gefunden hast.
Ist immer noch so.
Ja, jetzt sowieso. Ja. Jetzt ist es ja größer, aber auch wo ich sehr klein war. Und wenn du dich jetzt MC Rap-Maschine nennst, dann bist du halt in der Suche und Frage.
Ich finde den Namen geil. Ich feiere den Namen. Ich feiere ihn aber auch, weil ich die Story dahinter kenne. Und deswegen wollte ich die auch meinen Hörern näher bringen, die Story, weil es einfach passt. Das ist einfach schön. Ich möchte mich bei dir von ganzem Herzen bedanken für das, was du machst. Dafür, dass du den Tieren eine Stimme gibst. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Ich weiß, das wirst du sowieso tun, aber es ist mir eine... Ich möchte das gerne. Mach weiter. Hör auf gar keinen Fall auf. Sei laut, sei unangenehm, sei... Du hast mal in einem Reaction-Video gesagt, du reagierst darauf, was der Künstler getan hat, aber dir ist es wichtig klarzustellen, dass du den Künstler nicht angreifst und auch unabhängig davon, wie Leute über den Künstler denken, der Künstler deine, als du jung warst, auf jeden Fall auch zu den Künstlern gehört hast, die du gehört hast, und es war dir ganz wichtig, den Künstler nicht anzugreifen, sondern einfach nur die Geschehnisse zu verurteilen. Und an der Stelle möchte ich dir sagen, dass ich das unfassbar diplomatisch finde, wie du das machst. Ich wäre das nicht. Ich wäre noch viel direkter und unangenehmer. Aber ich finde es richtig, wie du das machst, weil so erreichst du safe mehr Leute. Deswegen möchte ich mich bei dir bedanken, dass du auf Dinge einfach aufmerksam machst, die nicht klar gehen. Und ich möchte dich bitten, unbedingt weiter Musik zu machen, weil ich werde das verfolgen. Mir gibt es sehr viel, wirklich sehr, sehr viel. Und dafür möchte ich mich einfach bei dir bedanken.
Danke dir für die Worte.
Und natürlich danke, dass du heute da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. War ein sehr cooles Gespräch. War mal was anderes jetzt. Einfach frei raus, einfach über alles geredet. Fand ich cool. Fand ich sehr schön.
Dankeschön.
Gutes Format.
Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns in 5 oder in 10 Jahren wieder. Und dann sitzt du hier und sagst mir, ey, ich bin heute glücklich.
Ich hab
einen riesen Bauernhof mit lauter Tieren aus
das
der
würde mich, Station. Das ist tatsächlich das Ziel, was mich irgendwann, glaube ich, erfüllen könnte.
Glaube ich auch.
Ja.
Glaube ich auch. Mach weiter. An der Stelle sage ich, ihr wisst Bescheid. Fan!